noch ganz wenige aufregende Vorbereitungen und dann startet hier der Event des CCC überhaupt, die Patentparty.
Darf eigentlich mitgesungen werden? Ja, ne?
Ja, natürlich.
Also es darf mitgesungen werden, wenn ihr das Lied erkennen solltet. Ob es patentiert ist oder nicht, diskutieren wir erst später.
Mal bitte auf, ihr seid völlig und auch wirklich völlig rückständig.
Wieso, was ist denn daran rückständig, wenn die Gedanken frei sind? Das ist doch toll.
In den USA sind die uns schon um 10 Jahre voraus, bei denen ist die BSA im Haus.
Was meinst du damit?
Die Gedanken sind patentiert.
Gedanken sind patentiert. Was? Die Gedanken sind patentiert?
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 Wer?
Microsoft. Ich spiele euch das jetzt vor. Ich spiele das mal vor. Du, die Gedanken sind patentiert, man darf sie besitzen. Es sind angeschmiert, die schuften und schwitzen. Man kann sie abmahnen und kräftig absahnen, mit Gebühren und geniert. Die Gedanken sind patentiert.
Die Gedanken sind patentiert. Psst! Die Gedanken sind patentiert.
Ey, du hast eine Idee und lässt sie dir patentieren. Und hoffst auf die Gewinne durch die Lizenzgebühren. Denn verwerten tut diese Idee längst niemand der Software-Riese. Viel Geld, das dir gebührt. Die Gedanken sind patentiert. Ey, die Gedanken sind patentiert. Du zeigst ihm dein Patent, um dein Geld abzusahnen. Doch er lächelt kurz und nennt dir Daten und Zahlen. Deine eigenen Programme verwerten aus seinem Stamme 10 Patente unlizenziert. Die Gedanken sind patentiert. Die Gedanken sind patentiert. Die Gedanken sind patentiert. Tja, er bietet dir an, seine 10 zu lizenzieren, minus dein Patent und dann noch neunmal Gebühren. Von deinen Gewinnen fließen 90% von hinnen und du bist angeschmiert. Die Gedanken sind patentiert. Die Gedanken sind patentiert. Die Gedanken sind patentiert. Ey, habt ihr es jetzt endlich vielleicht mal kapiert? Habt ihr es kapiert?
Schon gut, wir haben es verstanden. Einen Moment.
Okay, wir geben euch noch mal eine Viertelstunde.
Okay, meine Damen und Herren, wir haben den Text abgeändert und würden jetzt ganz gerne mit unserer Darbietung endlich fortfahren. Wer will, darf übrigens gerne mitsingen.
Ist das hier das richtige Blatt? Du?
Ja.
Okay, ich versuch's mal.
Die Gedanken sind patentiert, wenn zwei Riesen sich treffen, wird kreuzlizenziert, die Kleinen zu äffen. Es kann nur absahnen und jeden abmahnen. wer selbst nicht programmiert. Die Gedanken sind patentiert.
So, hallo. Herzlich willkommen zur ersten deutschen Patentparty. Hier in diesen 3 Stunden soll es also darum gehen, dass die Software in Europa demnächst patentiert werden kann. Und das ist ja eine ganz tolle Idee der Bundesregierung, die wir also auch mit Gebühren honorieren möchten. Deswegen haben wir also einige erstklassige Stars hier im Aufgebot. Bevor wir jetzt zu den wirklich ernsten Dingen des Lebens kommen, möchte ich einmal kurz in einem Vortrag erklären, worum es hier überhaupt geht, nämlich um Patente. So, hier steht's: Was ist überhaupt ein Patent? Handelt sich dabei um ein gewerbliches Schutzrecht? Man sagt auch geistiges Eigentum. Ich sage das nicht gerne, denn das impliziert ja schon, dass man darauf irgendwie ein Recht hätte, Gedanken zu besitzen. Naja, also gut, warum gibt es dieses Zeug? Das Patentrecht soll eigentlich sein, die Lösung auf ein volkswirtschaftliches Problem, die Lösung für ein volkswirtschaftliches Problem, nämlich ein Erfinder muss viel investieren, um eine Idee nutzbar zu machen. Also der muss irgendwie großartig Maschinen bauen, Material einkaufen, jahrelang rumexperimentieren, bis er dann endlich die ersehnte Erfindung, zum Beispiel eine Dampfmaschine, in den Händen hält. Und dann kommt jemand anders, ein ganz böser Zeitgenosse, kommt dann, kauft das Ding, baut es nach und spart sich die ganzen Entwicklungskosten. Ja, was wird passieren? Der Erfinder setzt alles dran, die Geheimnisse, also seine technischen Details seiner Erfindung geheim zu halten. Irgendwann stirbt er, dann ist die Erfindung weg. Gut, das hat man also als Problem gesehen und man hat dafür eine Lösung gefunden, nämlich das Patent. Ganz tolle Sache, und zwar gewährt der Staat dem Erfinder ein zeitlich begrenztes Monopol auf die wirtschaftliche Nutzung seiner Erfindung. Da haben wir also schon mal das erste Missverständnis, was überhaupt ein Patent ist. Es ist ein Monopol, und zwar ein staatlich gebilligtes Monopol, das der Staat aus einem ganz bestimmten Grund billigt, nämlich er möchte, dass der Erfinder eben nicht seine Erfindung geheim hält, sondern dass er eben sie veröffentlicht. Ja, und das ist der Punkt 2 bei dem Patent. Im Gegenzug verpflichtet sich der Erfinder, die technischen Details der Erfindung offenzulegen in einer Patentschrift. Das ist also eine ganz tolle Schrift, die ist öffentlich, da darf jeder reinschauen. Und da steht dann in leicht verständlichen Worten dokumentiert, wie man diese Erfindung nachbauen dürfte, wenn man es denn dürfte. Man darf es ja nicht, denn der Erfinder hat ja ein staatlich garantiertes Monopol. Aber da steht es halt drin, wie es gehen würde. Wir werden gleich eine sehen. Die sind also wirklich allerliebst zu lesen. Naja, nichts währt ewig. Also irgendwann hat dann der Erfinder auch ausgemonopolt. Dann soll die Erfindung der Öffentlichkeit zugutekommen. Das heißt, es gibt ein zeitlich begrenztes Monopol. Und nach Ablauf dieses Zeitraums kann dann die offengelegte Erfindung der Öffentlichkeit zugutekommen. Das ist dann so ähnlich wie freie Software, Open Source, offengelegte Quelltexte. Ja gut, schöne Ideen. Jetzt setzen wir die mal um. Wir schreiben jetzt Gesetze. Jetzt gibt es zunächst mal die TRIPS, das TRIPS-Abkommen. Da steht in Artikel 33 von 1993, dass dieser Zeitraum, für den das Monopol gewährt wird, 20 Jahre beträgt, auf jeden Fall nicht weniger. Also 20 Jahre ist das Minimum, dafür muss das Monopol gewährt werden auf ein Patent, damit es sich dann eben Patent nennen darf. Na gut, von mir aus. Was ist denn patentierbar? Auch das ist gesetzlich ganz klar geregelt, nämlich patentfähige Erfindungen sind, alles Mögliche. Es sind insbesondere nicht Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen, also insbesondere Software. Das haben die schon 1973 in das Gesetz geschrieben und das ist heute geltendes Recht. Software ist nicht patentierbar. Punkt aus Ende, könnte man jetzt sagen. Na gut, jetzt sind wir ja nicht wirtschaftsfeindlich eingestellt. Wir möchten jetzt also den schwer forschenden Forschungsabteilungen der großen Unternehmen doch sowas wie ein Schutzrecht gewähren, damit sie sich vor Abschreibern schützen können, damit also nicht irgendwelche bösen Leute kommen, ihre streng gehüteten Quelltexte einfach kopieren oder sogar die ausführbaren Dateien einfach kopieren und auf CD gebrannt weitergeben. Es soll ja Leute geben, die sowas machen. Auch das regelt das TRIPS-Abkommen von 1993, nämlich Computerprogramme werden Werken der Literatur gleichgesetzt und sind nach der Berner Übereinkunft nach dem Urheberrecht geschützt. Statt geschützt sollte man vielleicht besser sagen, es wird reguliert, was man damit machen darf, durch das Urheberrecht. Ja, so, und dann ist die Welt auch eigentlich in Ordnung. Wir haben die Welt der Materie und die Welt des Geistes. In der Welt der Materie gibt es Erfindungen, also irgendwelche Geräte, die man bauen muss, wo man viele Jahre Entwicklungsarbeit reinsteckt. Und ein Patent regelt jetzt, wer diese Geräte nachbauen darf und wer nicht. Und im Gegensatz dazu gibt es das Urheberrecht, das reguliert, was mit geistigen Werken geschehen darf. Und jetzt gibt es da prinzipielle Unterschiede, wie das eine wirkt, wie das andere wirkt. Zum Beispiel Urheberrecht gilt automatisch. Ich schreibe ein Programm, Hello World oder sowas, und ohne dass ich irgendetwas mache, untersteht das meinem Urheberrecht. Ich selbst als Autor entscheide, was damit zu geschehen hat. Ich kann auch nicht sagen, zumindest nicht in Europa, dass ich auf das Urheberrecht verzichten möchte. Das ist nicht verzichtbar. Ich kann zwar anderen Leuten Nutzungsrechte, auch ausschließliche Nutzungsrechte erteilen und alles Mögliche, aber das Urheberrecht gehört zunächst mal mir. Deswegen, wer jetzt also besonders menschenfreundlich sein möchte und sein Programm mit Quelltext einfach so ins Netz stellt und sagt, darf jeder machen, was er will, ich gebe dem Ding gar keine Lizenz, der erreicht leider das Gegenteil. Wenn man nichts draufschreibt, heißt das alles verboten. Das ist nun mal der Default. Man muss also, wenn man möchte, dass die Welt mit dieser Software irgendetwas anfangen kann, es explizit erlauben, dass die Welt damit irgendwas anfangen kann. Und Leute, die solche Software jetzt runterladen und in ihre eigene Software einbauen, sollten darauf auch so ein bisschen achten, was sie sich da an Land ziehen. Sonst kommt nämlich hinterher der Autor und sagt, nee, das war alles meins und jetzt gehört deine Software auch mir oder sowas. Also wer es möchte, dass maximaler Nutzen daraus entsteht, der stellt seine Software unter eine freie Lizenz, zum Beispiel die GNU-GPL oder die revidierte BSD-Lizenz oder irgendeine andere sinnvolle freie Lizenz. Aber wer sagt, gar keine Lizenz, der behält alle Rechte, ob er es will oder nicht. Jo, das Urheberrecht gilt sehr viel länger als ein Patent, nämlich bis, ja, ist jetzt ein Fehler, es sind 70 Jahre nach dem Tod des Autors gilt das Urheberrecht. Und das Patent muss verlängert werden, also es muss beantragt und genehmigt werden und es muss auch verlängert werden, sonst verfällt es einfach von sich aus. Und es gilt eben längstens 20 Jahre, jetzt können die Länder das noch verlängern, wenn sie wollen, aber 20 Jahre ist so die typische Lebensdauer eines Patents. Gut, also bis jetzt ist das Urheberrecht das stärkere Schutzrecht. Das ändert sich jetzt in den danach kommenden Unterschieden. Das Patent wirkt auf die zugrunde liegende Idee. Das heißt, meine Erfindung darf völlig anders aussehen als die Dampfmaschine, die ich kopiert habe. Das ist völlig egal. Wenn ich die Idee Dampfmaschine kopiere, kopiere ich die Dampfmaschine und verletze das Patent. Schade. Beim Urheberrecht ist es so, ich müsste schon die Dampfmaschine auf einen Materiekopierer legen, um es zu verletzen. Gut, jetzt gibt es dann natürlich irgendwelche Zwischenschattierungen, damit sollen sich mal die Juristen auseinandersetzen, aber prinzipiell ist es halt so, Urheberrecht muss man schon exakt kopieren, damit das verletzt wird. Und beim Patent reicht es, wenn man sowas Ähnliches macht und nur die gleiche Idee dem zugrunde liegt. Jo. Was muss man also machen, um sich nicht strafbar zu machen? Beim Urheberrecht ist das relativ einfach. Man schreibt etwas selbst, dann verletzt sich auch niemand das Urheberrecht. Dann kann es zwar immer noch sein, dass das, was ich gemacht habe, verdächtig ähnlich etwas anderem sieht, aber wenn ich alles selbst in einer Reinraumentwicklung entwickelt habe, habe ich es entwickelt und nicht jemand anders, dann ist das mein Urheberrecht, dann kann mir keiner was. Bei Patenten muss ich mich als Autor stärker anstrengen. Ich muss selbst sicher gehen, dass ich keine Patente verletze. Ich muss eine Patentrecherche betreiben. Ich muss untersuchen, hat jemand anders das möglicherweise schon vor mir erfunden und sich patentieren lassen? Dann muss ich den um Erlaubnis fragen. Das ist meine Verantwortung. Und wenn ich die Erlaubnis nicht kriege, dann darf ich das halt nicht machen. Okay, ja, das war jetzt Erfindung, Idee, Materie, Geist. Soweit ist die Welt in Ordnung. Kommen wir nun von der Theorie zur Praxis. Ja, Hardware-Patente, Patente auf Dampfmaschinen, auf Autos, auf Regale. Naja, also es gibt schon so etwas wie einen volkswirtschaftlichen Nutzen durch Investitionsanreiz. Also Firmen, die wissen, sie können hinterher ihre Hardware patentiert verkaufen, ohne befürchten zu müssen, dass einer das unerlaubterweise nachbaut. Die investieren mehr. Okay, akzeptiert. Andererseits gibt es auch immer einen volkswirtschaftlichen Schaden. Denn wir erinnern uns, ein Patent ist ein Monopol, ein staatlich gewährtes Monopol, aber es ist zunächst mal ein Monopol und Monopole sind volkswirtschaftlich gesehen immer ganz schlecht. Und naja, was ist jetzt bei den Hardware-Patenten? Was überwiegt? Vorteile oder Nachteile? Ungefähr gleich, könnte man vorsichtig sagen. Gut, wenn wir jetzt das Hardware-Patentrecht abschaffen, gibt es ein fürchterliches Chaos. Das heißt, was macht man? Man behält das bestehende Recht bei, auch wenn dabei möglicherweise fragwürdige Sperrpatente uns das 3-Liter-Auto 10 Jahre lang vorenthalten oder so etwas. Das nimmt man dann halt in Kauf, weil man sich überlegt, der Schaden, der entsteht, wenn wir jetzt die Patente alle sofort fallen lassen, ist größer als der Schaden, den die Patente selbst anrichten, also behalten wir sie mal bei. Kommen wir nun zur Software. Ja, eigentlich ist die Sache total einfach. Es gibt keine Softwarepatente. Artikel 52 Europäische Patentübereinkunft, da steht's drin. Nichtsdestoweniger existieren 30.000 europäische Softwarepatente. Die sind von den Patentämtern genehmigt worden. Die kann man im Internet abrufen auf den Seiten des FFII, swpat.ffii.org. Und naja, die ja, weiß keiner, ob die jetzt gelten oder nicht, denn eigentlich sind sie ja rechtswidrig. Andererseits, da ist ein Zettel vom Patentamt, wo draufsteht, ist gültig. Und wenn ich jetzt als kleiner Softwareentwickler da meine Software ins Netz gestellt habe oder auch an meinen Kunden verkauft habe, ist egal, und dann kommt ein millionenschweres Unternehmen, wedelt mit dieser Patentschrift und sagt mir, du verletzt dieses Patent, entweder du zahlst uns, naja, sind wir mal gnädig, 1% von deinen Einnahmen als Lizenzgebühren, oder wir verklagen dich, wir würden in den Prozess dann, sagen wir mal, 2 Millionen Euro stecken, das ist mehr als dein 10-facher Jahresumsatz, also überleg es dir, ob du den Prozess führen willst oder nicht. Das heißt, de facto gelten die 30.000 Patente. Gut, das ist natürlich jetzt ein Widerspruch. Also wir haben 30.000 Patente, die es nicht geben dürfte. Also was tun wir? Wir ändern das Gesetz und machen jetzt im Nachhinein diese unrechtmäßig erteilten Patente rechtmäßig. So, als nächstes schauen wir uns doch mal einfach so ein Patent an. Zum Beispiel dieses schöne Ding hier. Ich kann jetzt da draufklicken, dann passiert nichts. Das ist nämlich eine PNG-Grafik und kein JavaScript oder sowas. Aber das haben wir alle schon mal gesehen in irgendeiner Software, so ein Dialog, typischerweise Optionenmenü, Reiter. Dann kommt die jeweilige, in Anführungszeichen, Karteikarte nach vorne. Und man hat dann auf jeder von den Karteikarten unterschiedliche Bedienelemente. Hier zum Beispiel so ein paar Schieber. Wenn ich jetzt auf Watercolor klicke, kommt dann so eine Wasserfarbenpalette zum Vorschein und so weiter. Das Ding ist patentiert von Adobe. Gucken wir uns doch mal die Ansprüche an, nämlich das ist das Entscheidende. A method for displaying on a computer screen multiple sets of information und so weiter und so weiter. Es gibt da eine große Area, also das da, das ist ein großes Feld hier und dann gibt es ein kleines Feld, das ist das hier. Und in dem Moment, wo ich in dem kleinen Feld irgendwas mache, reinklicke, Tastenkürzel, Maus klicken, ziehen, schieben, fallen lassen, egal. Ich mache irgendetwas in dem kleinen Feld und daraufhin ändert sich das große Feld. Dann verletze ich Anspruch 1. Gut, also diese Webseite hier, die ich hier jetzt gerade durchscrolle, die hat keine Frames und auch sonst wie keine Menüstruktur. Darf sie auch nicht. Wenn sie die hätte, würde sie nämlich dieses Patent verletzen. Ja, jetzt kommen noch mehr Ansprüche. Also das war gerade der sogenannte Hauptanspruch, der reicht meistens. Jetzt kommen noch Spezifikationen, Anspruch 2 bis 42 oder auch bis 137. Jetzt wird noch gesagt, jetzt kann man aber die kleine gegen die große verschieben. Also die große bleibt, wo sie ist, die kleine wandert durch die Gegend auf dem Bildschirm, ist ein verschiebbares Fenster, ist auch patentiert. Oder Method of Claim 3, where in the set of information is combined by pointing to a selection indicator for the set of information and dragging it into the area. Hier haben wir Drag and Drop, ist auch patentiert. Also egal, was ich mache, ich komme da nicht raus. So, aber die Bevölkerung soll ja davon profitieren. Es ist ja jetzt eine großartige Entwicklung des Patentinhabers Adobe und davon soll ja jetzt die Welt profitieren. Also muss diese Erfindung offengelegt werden, damit andere Programmierer sich diese schwierige Entwicklungsarbeit nicht noch einmal machen müssen. Also sich zu überlegen, dass man vielleicht so Karteikarten mit Reitern programmieren könnte. Deswegen gibt es diese Offenlegungsschrift. Das ist eine kurze Beschreibung der Erfindung, ganz kurz. Ja, was mich immer wieder erstaunt, es gibt Leute, die ernsthaft behaupten, man solle das lesen. Insbesondere Herr Teufel von IBM hat auf der Wizards of OS 2 hier in Berlin in der Schwangeren Austausch gesagt, dass die Programmierer die Patentschriften lesen sollten, anstatt jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Ist natürlich extrem schwierig, innovativ, zeit- und geldaufwendig, sich zu überlegen, dass man vielleicht sowas programmieren könnte. So, wo man draufklickt, dann kommt nach vorne. Also sich zu überlegen, das, nicht das Programmieren selbst, davon reden wir nicht, ne? Nur von der Idee. Die ist also extrem aufwendig zu bekommen und deswegen sollte man diese Patentschriften lesen und verstehen. Dann spart man sich die mühsame Arbeit, solche Ideen selbst zu haben. Gut, da fragt man sich natürlich als erstes, ich will ja jetzt als rechtschaffener Bürger keine Gesetze verletzen. Gilt das Patent denn überhaupt? Ich meine, ich habe sowas auch schon programmiert, ich verletze ja anscheinend dauernd Patente, aber es könnte ja sein, dass sich da irgendwer geirrt hat und dass das Patent vielleicht anfechtbar ist vor Gericht oder so etwas. Könnte ja sein. Naja, 1995 ist dieses Patent in den USA erteilt worden. 2001 in der EU. 2002 gab es einen Prozess von Adobe gegen Macromedia, weil die es tatsächlich gewagt hatten, solche Paletten mit Reitern, wie sie es nennen, in ihrer Grafiksoftware unterzubringen. Und wie die meisten amerikanischen Prozesse endete auch dieser mit einer außergerichtlichen Einigung. Macromedia zahlte 2,8 Millionen US-Dollar an Adobe. Jetzt dürfen sie. Okay, wer das verfolgt hat in den Medien, der weiß auch, dass sich kurz darauf Macromedia gerecht hat. Die haben nämlich auch Patente vom gleichen Kaliber. Da durfte dann Adobe 4 Millionen zurückzahlen. Ja, wer verliert? Die Kunden, ne? Also, so, also wer das hier auch machen möchte, der zahle mal eben 2,8 Millionen US-Dollar oder von mir aus auch Euro an Adobe, dann darf er. Oder halt pro verkaufte Lizenz, geht wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall, man muss bei Adobe um Erlaubnis fragen, wenn man dieses Bedienelement Paletten mit Reitern in seiner Software verwenden will. Das da oben ist übrigens von GIMP. Das verwendet ebenfalls Paletten mit Reitern. Und meines Wissens nach haben die keine explizite Erlaubnis von Adobe, um dieses Patent nutzen zu dürfen. Das heißt, Adobe hat an dieser Stelle einen Hebel, an dem die nur zu ziehen brauchen. Dann ist GIMP weg. Nein. Wo stand das? Also die Frage war, ob der Knackpunkt nicht ist zur kommerziellen Verwendung. Zunächst mal, was GIMP betrifft, das steht unter GNU GPL. Das ist zur kommerziellen Verwendung freigegeben. Die GIMP-Leute machen das nicht, um einen kommerziellen, etwas Kommerzielles damit zu erreichen. Gerade bei GIMP weiß ich es jetzt nicht konkret.
Du hattest vorhin diese Patentgesetzesgeschichten, bla bla. Mhm. Und da stand das Wort kommerziell. Und ich hatte mich schon gewundert, warum du das unter den Tisch fallen lässt und wo dachte, das kommt jetzt vielleicht in diesem Zusammenhang.
Moment, ich lade mal eben zurück. Wo stand das kommerziell?
Lösung Patent auf die wirtschaftliche Nutzung seiner Erfindung. Wirtschaftlich heißt immer wirtschaftlicher Vorteil, heißt immer Geld verdienen. Wenn ich keine wirtschaftliche Nutzung, also im Sinne von kein Geld verdiene, ja, betrifft mich dann das Patent nicht oder wie?
Also irgendwen trifft es dann, irgendjemand. Ja,
möglicherweise, aber möglicherweise eben nicht die GIMP-Entwickler und das hattest du gerade gesagt.
Das richtig, das ist auch ungeklärt, das müsste ein Gericht klären. Also solche Fragen müssen vor Gericht entschieden werden. Da können wir jetzt nicht hier sagen, es sei so oder so, sondern dann muss halt ein Gericht seine Meinung dazu sagen. Da ist noch was?
Ein ähnliches Problem gab es doch mit der Software K-Illustrator von dem KDE-Projekt.
Ja.
Das war jetzt zwar keine Patentverletzung, sondern eine Markenrechtsverletzung. Auch wieder mit Adobe, die ja ein Softwareprodukt mit dem Namen Illustrator auf dem Markt haben.
Ja, das war Markenrecht.
Ja. Auch da. Und da wurde ja auch keinerlei Klage gegen die Entwickler des Projekts, dieses K-Illustrator-Projekts erhoben, sondern zum Beispiel gegen die Gesellschaft für System- und Softwareentwicklung in Fürth, die das eben auf CDs gepresst und verkauft haben.
Genau, also man holt sich schon irgendwen, der damit Geld verdient, notfalls den Endbenutzer, der das dann in seiner Grafikwerkstatt da einsetzt. Irgendwen findet man, den verklagt man und den Rest macht die Psychologie.
Ich wollte nur noch anmerken, wir reden doch hier über Software und nicht über Patente. Es ist.
Was Software-Patente?
Software-Patente gibt es doch nicht.
Ach ja, stimmt. Die gibt es ja
das
gar nicht.
Das wollte ich nur noch mal anmerken. Deswegen
stimmt.
Zählt auch
insofern
der
ist die Frage hinfällig. Es gibt ja gar keine Software-Patente.
Es gibt keine Software-Patente. Bis jetzt.
Bis jetzt.
Und deswegen sitzen wir hier.
Genau, bis jetzt gibt es keine Softwarepatente und wir wünschen uns, dass das so bleibt. Zumindest in Europa ist das so, in den USA ist wieder eine ganz andere Kiste. Wir kommen nachher zu Beispielen, wie solche Patente sich in Aktion verhalten. Also wirklich, wo Klagen angedroht oder ausgeführt worden sind, dann können wir uns das mal angucken, wie hat sich das denn in der Praxis so ausgewirkt. So, ich mache da mal einfach weiter hier. Weitere Beispiele, was ist noch alle patentiert? MP3, Kompression und Dekompression ist beides patentiert. Zurzeit ist es so, dass der Patentinhaber, die Fraunhofer Gesellschaft und Thomson Multimedia, es großzügig erlauben, dass man Dekomprimier-Software schreibt. Also zum Beispiel ein MP3-Abspieler unter GNU-GPL oder sowas, das ist erlaubt vom Patentinhaber. Ein MP3-Kodiergerät ist nicht erlaubt. Außerdem, das ist ja durchaus nicht klar, dass das immer erlaubt bleibt. Neulich ging es eben erst durch die Medien, dass sie sich überlegen, ob sie nicht vielleicht doch auch für MP3-Abspieler eine Patentlizenzgebühr, also sich da irgendwas ausdenken wollen, haben sich aber dann doch wieder dagegen entschieden. Da war noch eine Frage. Es gibt MP3-Encodierer, ja, die gibt es. Die sind zum Teil wieder aus dem Netz entfernt worden auf Initiative des Patentinhabers. Lame ist der Einzige, der noch übrig ist. Ich weiß nicht, wie lange er sich noch halten wird, die anderen sind alle weg. Lame zahlt? Ah ja. Ja, LAME steht ja für LAME Ain't an MP3 Encoder. Es ist kein Codierer.
Hallo?
Das Mikro.
Es gibt Vorbis und Vorbis ist frei. Es ist implementiert das gleiche, was MP3 macht. Und es gibt eigentlich keine Notwendigkeit mehr, MP3 zu benutzen, außer für Hardware-Player. Und ja. Ich empfehle auch dem CCC und allen Leuten, die hier sind, das irgendwie mal auf ihren Seiten als Vorbis zu machen und nicht mehr MP3 zu benutzen.
Ja, also der Empfehlung möchte ich mich auf jeden Fall schon mal anschließen.
Ganz kurz noch, es wäre schön, wenn Leute, die eine Frage haben, sich melden und warten, bis das Mikrofon da ist. Denn da wir ja auch MP3-Streaming machen, wäre es ganz schön, wenn die Frage nachher mit drauf ist und nicht nur die Antwort auf eine Frage, die keiner kennt. Denn so ein Jeopardy-MP3-Stream zu hören, ist vielleicht nicht so schön ohne Auflösung.
So, ich wollte mal kurz was anmerken. Ich denke, die Diskussion geht so ein bisschen daran vorbei, gerade mit dem Vorbis MP3. Es geht ja hier um Patente und nicht um darum, welche Software eingesetzt wird. Ich denke, es ist ein Haufen Aufwand, umfangreiche Entwicklungen zu machen, und da finde ich es auch gut, wenn es durch Patente geschützt wird. Es geht weniger darum, ob jetzt hier Patente geschützt werden, sondern mehr, welche Patente geschützt werden. Und ob man nicht irgendwie sinnlose Patente irgendwie gesetzlich ausschließt, wie das Beispiel, was wir eben gesehen haben. Das Umgekehrte, was nämlich jetzt hier nicht gezeigt wird, das sind wirkliche Erfindungen, die viel Geld kosten und die dann wirklich einfach von anderen Firmen kopiert werden können.
Im Bereich der Software reden wir von Software.
Ja.
Dem kann ich sofort Studien entgegenhalten, die zeigen, dass es zwar möglicherweise in solchen Fällen für eine einzelne Firma von Vorteil wäre, wenn es das Patent gäbe, deswegen gibt's ja diese Monopole, um halt eine Firma zu begünstigen und die damit zu Investitionen zu animieren, aber volkswirtschaftlich gesehen ist der Schaden weitaus größer, und es geht tatsächlich darum, wollen wir überhaupt Patente auf Software haben? Zurzeit haben wir in Europa keine, und um jetzt beim MP3-Beispiel zu bleiben, da wird ja gerne damit argumentiert, da steckt ja sehr, sehr viel Forschungsarbeit hinter. Die war schon komplett vorbei, als dieses MP3-Patent geschrieben wurde. Das ist eine veröffentlichte Forschungsarbeit, und das, was patentiert ist, ist lediglich die Idee, diese Forschungsergebnisse zu benutzen, um damit eine Audiokompressionssoftware zu schreiben. Und, was auch nicht unter den Tisch fallen sollte, es ist noch nicht geklärt, ob Vorbis von diesen Patenten frei ist. Es gibt eine Aussage von dem Patentinhaber zu diesem Thema, der klar sagt, seiner Meinung nach verletzt Ogg Vorbis ebenfalls seine MP3-Patente. Und solange da kein Gericht darüber entschieden hat, wissen wir nicht, ob er damit Recht hat oder nicht. Und wenn man sich die Ansprüche durchliest, dann ist eigentlich völlig klar, dass Ogg Vorbis die Patente ebenfalls verletzt. Andererseits, wenn man sich das geltende Recht anguckt, ist völlig klar, dass es keine Softwarepatente gibt. So gesehen ist die Frage, was wird das Gericht entscheiden? Wissen wir nicht. Ja, weitere Beispiele? Ja?
Also es mag ja wünschenswert sein, vielleicht auch für alle in diesem Saal, überhaupt keine Softwarepatente erst zuzulassen. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir uns auch eine zweite Argumentation überlegen sollten, die in die Richtung geht, Softwarepatente, wenn sie denn angeschafft werden oder bestätigt werden, per Gesetz oder per Übereinkunft, einzuschränken, damit so sinnlose Patente wie dieses Reiterbeispiel. Ja, MP3 weiß ich nicht.
Ja.
Bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber dieses Karteikartenbeispiel von vorhin, das ist ja offensichtlich sinnlos und einfach mal nachzuerfinden und kein,
ja, also
nicht, nicht wirklich patentwürdig.
Ja, bloß darum brauchen.
Da stimmen wir überein. Dass zumindest, ich meine, dass wir uns zumindest eine zweite Argumentation überlegen sollten, die in die Richtung geht, solche offensichtlich sinnlosen Patente einzuschränken oder eben zu verbieten.
Ist klar, dazu kann ich auch sofort was sagen, das brauchen wir nicht. Das ist nämlich genau die Argumentation der Patentbefürworter. Das ist genau das, was die sagen, was sie auch vom Europaparlament auswalzen. Also wenn wir gar nichts machen und uns nur und die Leute von IBM und so weiter einfach machen lassen, dann kriegen wir genau das. Das ist genau das, was die wollen. Und so argumentieren die auch vor der Bundesregierung und so weiter. Da hinten gibt es anscheinend noch eine Wortmeldung.
Also zum Thema Patente, dass man sie unterstützen sollte, was gesagt wurde, halte ich auch für Schwachsinn. Und da möchte ich mal den Professor Knuth zitieren, der meinte, dass die meisten Softwarepatente so leicht sind, dass er sie hätte als Hausarbeit von seinen Studenten erwarten können, mit Ausnahme von ein paar Handgelesenen. Die Frage, die ich habe, sind zwei. Zum einen, wäre es nicht eventuell möglich im Notfall, falls wir uns nicht durchsetzen wollen mit der Forderung, gar keine Softwarepatente, zumindest zu fordern, dass Softwarepatente freie Software nicht treffen darf? Und die Frage zwei ist, Deutschland sagt ja, dass die Softwarepatente, die Deutschland verteilt, an eine technische irgendwie Erfindung geknüpft werden müssen. Wie ist es damit? Also wie ist die Argumentation zu bewerten? Danke.
Ja, also nochmal zu Frage 1, was war?
Also zum einen die...
Ach so, Ausnahme für freie Software. Ja,
genau.
Auch das ist eine Standardargumentation. Sobald ich zulasse, dass eine freie Software ohne Einschränkungen das Softwarepatent einfach so benutzen darf, kann ich das Patent auch gleich in den Müll schmeißen. Denn man braucht ja dann nur seine freie Software unter die BSD-artigen Lizenzen zu stellen, dann darf man das auch in seiner proprietären Software mitverwenden. Und das Einzige, was wir damit vielleicht retten könnten, wäre die GPL-Software. Zu Frage 2 mit der Technizität. Das ist ja gerade das Problem, dass in diesen ganzen Patentargumentationen nirgendwo drinsteht, was damit eigentlich gemeint ist. Der FFII ist der Einzige, der dazu wirklich was sagt. Nämlich der FFII sagt, Technik ist Einsatz von beherrschbaren Naturkräften zum Erreichen eines kausal überschaubaren Zusammenhangs. Diese Definition wird aus welchen Gründen auch immer von den EU-Politikern abgelehnt. Und stattdessen steht in den Richtlinien, da stehen ganz tolle Sätze drin, wo 20 Mal hintereinander das Wort Technik drin vorkommt. Das steht im Wesentlichen, technisch ist etwas, wenn es technisch ist. Also es steht wirklich nichts drin. All das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, auf beide Fragen, ist den Leuten, die da argumentieren, auch bekannt. Also diejenigen, die sich vehement für Softwarepatente einsetzen, die wissen ganz genau, dass es keine Ausnahmeregelung für freie Software geben darf, weil man es sonst unter Zuhilfenahme einer BSD-artigen Lizenz leicht aushebeln könnte. Und sie wissen auch, dass es da ein Missverständnis gibt zwischen freier Software und kommerzieller Software. Das heißt, die würden sich dann dafür stark machen, dass diese Ausnahmeregelung nur für die nicht kommerzielle Nutzung von freier Software gilt. Und wer jetzt also zum Beispiel einen Server kommerziell für seine Kunden einsetzt, bei dem sieht es dann schon wieder völlig anders aus. Also all diese Missverständnisse sind bekannt und werden gnadenlos ausgenutzt in Brüssel, wo zurzeit die Diskussion tobt. Nein? Ja, macht ihr das besser?
Ich bin nicht ganz sicher, ob wir uns jetzt in EPÜ-Exegese üben sollen. Was du unterschlagen hast, war ja dieses als solche, was nicht ganz unwesentlich ist, ebenso wie die das Technizität, die völlig umgekehrt ist.
Die kommt noch.
Zur Diskussion. Mein zweiter Punkt oder dritter wäre sowas gewesen. Also was noch fehlt, ist die Erfindungshöhe, die irgendwo eingefordert würde. So die ganz blöden Sachen, die wollen wir nicht, aber die anderen darüber können wir vielleicht reden. Fehlt noch, wollte ich sagen, mach mal weiter, bevor diese ewig gleichen Anfängerfragen kommen.
Ja, also wir sind... wir sind jetzt schon aus dem Zeitplan raus. Okay. Ich muss das jetzt leider so ein bisschen... abwürgen hier. Die meisten Fragen, um die wird es heute Abend noch gehen. Insbesondere im zweiten Teil nach der Pause wird es gezielt nochmal um das Thema freie Software und Softwarepatente geben, was es da für prinzipielle Probleme gibt. Im Moment möchte ich jetzt einmal kurz hier weitermachen. Mal sehen, wie viel kommt denn noch? Ja, das sind alles Gummiwörter. Da steht im Grunde nichts drin. So, also der Richtlinienentwurf der EU-Kommission. Ich habe jetzt hier Kommentar zu der Version vom 20. Februar. Ich sage auch gleich was zu der neueren Version des Rates. Zunächst mal gab es da eine Presseerklärung, wo drin steht, Computer programs as such would not be eligible for a patent und so weiter. Steht wunderschön, ging durch sämtliche Medien. Computerprogramme sollen nicht patentierbar werden, stünde in dem Entwurf drin. Wenn man jetzt den Entwurf selbst durchliest, steht da was ganz anderes drin. Erstmal, das erklärte Ziel ist die Beibehaltung des Status quo. Status quo, das ist aber einschließlich Palettenpatent und einschließlich all dieser ganzen anderen Schwachsinnspatente, die es nun mal gibt, die erteilt worden sind, auch wenn es nicht rechtsgültig eigentlich sein dürfte. Das ist der Status quo. Und das erklärte Ziel sämtlicher Argumentationen, ob die jetzt über Technizität gehen oder über Erfindungshöhe oder wie auch immer, das erklärte Ziel derjenigen, die jetzt im Moment Forderungen durchzudrücken versuchen, ist, den Status quo beizubehalten. Und gerade das wollen wir nicht. Der Status quo ist, wie gesagt, Adobe Palettenpatent und ein paar andere. Wir haben in dem Wettbewerb, also in unserem Patentverletzungsprogrammierwettbewerb, ein paar sehr, sehr schöne Beispiele noch bekommen, was noch alle patentiert ist. Da ist jetzt die systematische Auswahl besteht darin, dass wir zufällig in einen Topf von Patenten hineingreifen, irgendetwas herausholen und stellen fest, es ist Schwachsinn. Das ist der Status quo, der erhalten werden soll. Nun gut, was steht denn jetzt drin in dieser Richtlinie? Artikel 3, die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung technisch ist. Und in Artikel 2 steht, das, was technisch ist, soll patentierbar sein. Und durch diesen Artikel 3 wird völlig klargestellt, jede Software ist patentierbar. Das wird in der Begründung nochmal weiter ausgewalzt. Und zwar, dass alle Programme, die auf einem Computer ablaufen, per Definition als technisch anzusehen sind, da es sich bei dem Computer um eine Maschine handelt. Das steht drin im Richtlinienentwurf der EU-Kommission, Version vom 20. Februar. Bevor wir uns jetzt weiteren Details zuwenden, gucken wir doch erstmal, wer den eigentlich geschrieben hat. Und zwar gibt es da einen netten Verein namens BSA, Business Software Alliance. IBM und Microsoft sind da die tonangebenden Mitglieder. Und der zirkulierte, also im Januar, also bevor dieser Richtlinienentwurf der EU-Kommission rauskam, zirkulierte in Regierungskreisen eine MS-Word-Datei, in der fast wörtlich dieser Richtlinienentwurf drin stand. Den kann man auf den Webseiten des FFII bewundern, hier steht's. Da steht fast wörtlich der Richtlinienentwurf drin, der hinterher von der EU-Kommission herausgegeben wurde, mit dem einzigen Unterschied, als Autor war nicht die EU-Kommission genannt, sondern die Wirtschaft. Man kriegte dann heraus, indem man in der Word-Datei nach Strings sucht, dass da ein gewisser Francisco Mignorance, der es zumindest mal abgespeichert hat und als Autor genannt wird. Und das ist der Europareferent der BSA. Also wer mit denen schon mal zu tun hatte, zumindest ich muss dann die Frage stellen, warum dürfen die europäisches Recht schreiben und kriegen es dann von der EU-Kommission nochmal vergoldet. So, es gibt noch einen neueren Entwurf der Richtlinie. Wie gesagt, erklärtes Ziel weiterhin Beibehaltung des Status quo. Es wird auch präzisiert, der derzeitigen Erteilungspraxis und so weiter, das soll alles beibehalten werden. Artikel 3, da wo drin steht, alle Software ist technisch, ist gestrichen worden. Das macht aber nichts, dadurch ändert sich im Grunde gar nichts, wenn man es also sich etwas genauer anguckt. Dafür ist ein neuer Artikel 5 zugekommen, in dem steht, dass auch Texte unter gewissen Bedingungen zulässig sind. Also auch Programmquelltexte würden dann bereits das Patent verletzen und nicht, wie es zurzeit ist, erst die Ausführung von dem Programm auf einer Maschine, auf einem Computer. Das alles weiß auch das Europäische Parlament. Ja, und auch ein wichtiger Punkt, in allen Versionen fehlt eine Definition, was eigentlich mit diesem technisch gemeint sein soll. Der Vorschlag von dem FFII, der zurückgeht auf den Bundesgerichtshof in den 70er Jahren. Dieser Vorschlag wird aus irgendeinem Grund nicht akzeptiert als Definition für technisch. Ja, das alles weiß auch das Europäische Parlament und hat sich in den letzten Sitzungen, insbesondere am 7.11., auch sehr, sehr kritisch zu diesem Entwurf geäußert. Es wurden da also aus den Reihen der EU-Politiker Fragen gestellt zu diesem Entwurf, die auch einer von uns sonst hätte stellen können und müssen. Das haben aber die Politiker von sich aus gemacht, darunter Michel Rocard, ehemaliger französischer Ministerpräsident. Insbesondere die Botschaft für den Moment, es ist noch nichts entschieden. Also da jetzt irgendwie schon Plan B aus der Schublade zu holen, versuchen wir doch wenigstens noch einen Teil der GPL-Software zu retten oder so etwas, ist verfrüht. Das ist das, was die Befürworter der Softwarepatente wollen, dass wir aufgeben. Es ist noch nichts entschieden. Es ist noch völlig unklar, wie das Europaparlament entscheiden wird. Und die müssen das ja letztlich machen. So, jetzt haben wir viele Richtlinienentwürfe gesehen. Die EU-Kommission begründet das auch alles sehr schön. Zwar fangen wir mal an mit einer Sondierung, die der Richtlinie voranging. Man hat im Internet dazu aufgerufen, doch mal dazu Stellung zu nehmen. Die Ergebnisse sind auch im Internet veröffentlicht worden. Und zwar, es liest sich wie Gummi, die Zahlen sind wirklich sehr, sehr gut versteckt. Man kriegt da also das irgendwie aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten und dann addierten sich die Prozentzahlen nicht zu 100 und ganz merkwürdige Sachen. Was man letztlich rausfindet, ist, dass von, also insgesamt waren es 1400 und noch ein paar Antworten, von 1263 Antworten sprachen sich 99, das sind 8% für, und 1200, kann nicht stimmen, da fehlt irgendwie was, 1164 sprachen sich gegen Softwarepatente aus, das sind 92%. Also die Zahlen, die stammen aus dem, aus der Sondierung. Würde ich eigentlich auch im Moment als weniger relevant. Das hier ist übrigens ein Originalschaubild aus der Veröffentlichung dieser Sondierung, der Sondierungsergebnisse. Man beachte die Größe der Torte. Also diese kleine Torte, das sind die Softwarepatentgegner. Und die große Torte, das sind die Softwarepatentbefürworter. Wie sind da die Berufsgruppen? Unter den Softwarepatentgegnern sind die Softwareentwickler mit 56,2% die größte Berufsgruppe. Und unter den Softwarepatentbefürwortern sind es die Patentjuristen mit 44%. So, das war die Studie, jetzt wird die ausgewertet. Also Entschuldigung, die Sondierung und die wird jetzt ausgewertet. Schöner Satz, steht sofort auf dieser Sondierungsauswertung selbst. 54% derjenigen Antworten, die direkt an die EU-Kommission geschickt worden sind und nicht indirekt über Eurolinux und die nicht der Open-Source-Bewegung zugerechnet werden, sprachen sich für Softwarepatente aus. Also immerhin 54-prozentige Mehrheit für Softwarepatente, nachdem man ungefähr 80% aller eingesendeten Briefe weggeschmissen hat. Das ist, finde ich, ein beeindruckendes Ergebnis, dass es nur eine knappe Mehrheit für Softwarepatente ist, nachdem man alle Gegner eigentlich rausgeschmissen hat. Dazu steht in dem Richtlinienentwurf selbst auf Seite 4 folgender Kommentar: gibt zweifellos das wirtschaftliche Gewicht den Ausschlag zugunsten von Softwarepatenten. Hier steht jetzt das Wort Harmonisierung, da kommen wir nachher nochmal zu, was damit gemeint ist. So, Teil 2 der Begründung, man fragt die mittelständischen Softwareunternehmen, ja, das, was haltet ihr von Softwarepatenten? Antwort, nichts. Auswertung dieser Antwort, die haben keine Ahnung. Konsequenzen: die mittelständische Wirtschaft muss stärker dafür sensibilisiert werden, dass Softwarepatente doch eigentlich ganz toll sind. Entschuldigung. Petition. Die kommt noch. So, Teil 3. Nee, das war noch mehr. Teil 3, wir nehmen die USA als Testfall. Da gibt es ja schon Softwarepatente. Wie hat es sich dort entwickelt? Ja, also man zählt erstmal ein paar Vorteile auf, die es in den USA gibt, stellt aber fest, dass es eindeutig ungültige Patente gibt. Zum Beispiel Leute, die, das war gar nicht neu, es war keine erfinderische Tätigkeit. Oder ein negativer Effekt ist, dass die Position von den ganz Großen weiter ausgebaut wird. Es stärkt die Großen und schwächt die Kleinen. Und drittens, inkrementelle Erfindungen. Ganz wichtig in der Softwareindustrie werden durch Patente massiv behindert. Auswertung: es könnte sein, dass es uns in Europa besser als in den USA gelingt, diese negativen Auswirkungen zu vermeiden. Und deswegen brauchen wir Softwarepatente. Ja, und damit denke ich, ist endgültig klar, wir befinden uns hier eigentlich in einer Satire, geschrieben von der EU-Kommission mit freundlicher Unterstützung der BSA. Und Weitere Informationen gibt es jetzt in einer diesen Sachverhalt angemesseneren Darreichungsform. So, Fragen können nachher noch gestellt werden. Wir haben noch bis 23 Uhr Zeit. Ich bleibe auch noch beliebig lange, solange bis ich vor Müdigkeit umfalle notfalls. Aber jetzt möchten wir erstmal hier nicht zu sehr aus dem Zeitplan rausrudern. Deswegen kommt jetzt als nächstes...
Also wir wollten jetzt etwas Werbung machen. Nur unser Werbeschild ist leider weg. Deswegen improvisieren wir ein bisschen. Möchtest du auch eine Zigarette?
Halt, 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 halt. So geht das ja hin und mal nicht. Aufhören! Aufhören! Das geht ja hier nun wirklich nicht, dass Sie jetzt hier noch Werbung machen.
Das hier ist der Werbeblock.
Du, wieso?
Was wollen Sie? Das hier ist der Werbeblock.
Wir haben gar keine Werbung bestellt. Hier geht es um Softwarepatente. Es geht um EU-Politik und geistiges Eigentum.
Passt doch. Wer bei Werbung wegschaut, begeht Diebstahl geistigen Eigentums.
Wer sagt denn bitte so etwas?
Jamie Kellner, Chef von Turner Broadcasting, einer Firma von AOL Time Warner. Also, halten Sie uns gefälligst nicht länger von unserer Arbeit ab.
Ein amerikanischer Werbefritze sagt das. Wir sind hier aber in der EU und da gibt es das Tabakwerbeverbot.
Tabakwerbeverbot?
Europäisches Tabakwerbeverbot. EU-Richtlinie von 1998 zur Harmonisierung des EU-Binnenmarktes.
EU-Richtlinie? Harmonisierung? Das werden wir überprüfen.
Aber bitte draußen.
Das gibt's nicht.
Ja, nein. Was hast du da? Was hast du da? Ich will mitlachen.
Okay, pass auf. Anruf im Krankenhaus. Hilfe, ich bin hier mit meinem Kumpel auf der Jagd und der ist umgekippt. Einfach so. Ich glaube, er ist tot. Was soll ich tun? Okay. Als erstes vergewissern Sie sich, dass er wirklich tot ist. Okay, und jetzt?
Der war wirklich gut. Der war perfekt, der war gut.
Oder der hier. hier.
Microphone change.
Oder der hier, Anruf im Krankenhaus. Herr Doktor, Hilfe, ich habe mir ins Knie geschossen. Wie ist denn das passiert? Unfall? Nein, vor ein paar Jahren hat sich ein Kumpel von mir ins Knie geschossen und er meinte immer, ich soll das auch tun. Und ihm hat das damals nicht geschadet? Doch, doch, seitdem humpelt er. Und wieso macht er das danach? Ich hatte gedacht, ich könnte diese negativen Auswirkungen dann vermeiden.
Hä? Ja, eigene Doofheit, aber wo ist da der Witz?
Habe ich mich wohl vertan. Warte mal kurz, nee, Entschuldigung. Also das war gar kein Witz, das war eine der Begründungen der EU-Kommission, warum wir unbedingt in Europa Softwarepatente haben müssen, obwohl man doch bei den Amis ganz klar sieht, wohin das führt.
Ja, ach so. Na dann. Du?
Was ist?
Hier, eine Regierung will eine Gesetzesänderung durchbringen und hat dazu die Betroffenen befragt. 92% der Antworten waren gegen die Gesetzesänderung. Daraufhin hat die Regierung die Antworten nach ihrem wirtschaftlichen Gewicht sortiert und 85% der Antworten weggeworfen. Mit dem Rest blieb dann eine 54%ige Mehrheit für die Gesetzesänderung.
In welcher Bananenrepublik passiert denn so etwas?
Hier steht EU-Kommission.
Ach nee, die schon wieder?
Das ist ebenfalls eine der Begründungen hier, warum wir unbedingt in Europa Softwarepatente haben müssen.
Na dann.
Oh Mann!
Was denn?
Schon wieder die von der EU-Kommission. Jetzt haben sie auch die Softwareunternehmer gefragt, was diese von Softwarepatenten halten.
Und? Was kam dabei heraus?
Von denen will niemand Softwarepatente haben.
Also geben Sie diesmal keine Begründung für Softwarepatente?
Doch, doch. Die Kommission schließt aus der Umfrage, dass die Softwareunternehmer nur deswegen gegen Softwarepatente seien, weil sie davon keine Ahnung hätten. Konsequenz: Man muss eben diese Softwareunternehmer besser darüber unterrichten, was für sie gut ist.
Na dann.
Hey du, Groß. Na du, hey, hallo.
Was?
Das ist noch ein guter Witz.
Nee, ein Rätsel, pass mal auf. Was ist das? Stimme. Digitaldatenverarbeitungssystem mit einer Zieldatenverarbeitungseinrichtung, die durch eine Nachrichtenübertragungseinrichtung mit einer Quellendatenverarbeitungseinrichtung verbunden ist und bei dem die Quellendatenverarbeitungseinrichtung eine Fernaufrufbereitstellungseinrichtung zur Bereitstellung eines Fernaufrufs für ein aufrufbares Programm in der Zieldatenverarbeitungseinrichtung aufweist.
Ich geb's auf.
Und die Zieldatenverarbeitungseinrichtung eine Fernaufrufempfangseinrichtung zum Empfangen eines Fernaufrufs und zum Ausführen eines Aufrufs für das aufrufbare Programm aufweist. Und
das Aufruf. Hör auf!
Hör auf!
Aber ich bin noch nicht mal halb fertig.
Da kommen wir nie drauf.
Remote Shell, RSH.
RSH soll das sein? Von mir aus.
Und SSH und UUCP. Eben die Steuerung eines Computers durch einen anderen.
Ach so, was ist daran so lustig?
Da hat jemand im Europaparlament erzählt, so eine Beschreibung sei für Programmierer besser nachzuvollziehen als offengelegter Quelltext.
Ha, 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 ha.
Teufel auch.
Das ist ja kaum zu glauben.
Nur die vom Europaparlament scheinen den Witz nicht verstanden zu haben. Hey, warte mal.
Was ist?
Das ist gar kein Rätsel. Das ist eine Patentschrift, Anspruch 1 genau genommen.
Und?
Das heißt, man muss um Erlaubnis fragen, wenn man das, was da steht, machen möchte.
Um Erlaubnis fragen, wenn man RSH machen will?
Ja.
Beim Autor von RSH oder was?
Nein, beim Patentinhaber. Bei dem, der den Text von eben geschrieben hat.
Wieso bei dem? Der hat's doch nicht programmiert.
Aber dem gehört doch die Idee.
Welche Idee? Sowas wie Rsch zu machen?
Ja, genau.
Aber Remote Shell gab es doch schon vor über 30 Jahren. Von der Sorte Patente gibt es doch hoffentlich nicht mehr, oder?
Ach, circa 30.000 allein in Europa.
Aber das ist doch völlig gegen geltendes Recht.
Das stimmt zwar, aber sie wurden trotzdem erteilt und niemand erklärt einem, warum.
Hm? Und hier finden Sie das auch noch völlig in Ordnung.
Was?
Hier steht, das sei völlig in Ordnung, wenn der Erfinder dafür Geld verlangen könnte, dass man sich seiner innovativen Ideen bedient.
Da will er eine Remote Shell erfunden haben.
Genau.
Und wir sollen dafür die Erlaubnis, ein Programm schreiben zu dürfen, so ein Programm schreiben zu dürfen, Geld geben.
Genau.
Ernsthaft. Das finden die in Ordnung.
Genau. Man soll entweder zahlen oder das Patent vor Gericht anfechten.
Und das 30.000 Mal. Und ansonsten haben die nichts im Kopf und wir nichts zu tun, oder was?
Alles eine Frage der richtigen Organisation steht hier.
Ah ja. Hm?
Hey du, ich sag mal auf Weiher.
Was ist?
Die Gesetzesänderung von vorhin, die ist nicht von gewählten Volksvertretern geschrieben worden, steht eine Zeile tiefer, sondern von ein paar reichen Großkonzernen in den USA.
Passt doch gut zusammen. In welcher Bananenrepublik war das noch gleich?
EU.
Komisch. Hier steht nirgendwo etwas darüber.
Das Magazin habe auch ich. Und wenn einer meint, das sei doch in Ordnung, wenn eine Regierung Experten hinzuzieht, um ein Gesetz zu entwerfen, da meint auch einer, das sei doch in Ordnung, wenn eine Regierung Experten hinzuziehe, um ein Gesetz zu entwerfen.
Moment, USA Großkonzerne als Experten für EU-Recht?
Tja, weißt du was? Lies uns am besten noch einen Witz vor, solange das noch erlaubt ist.
Na gut. Also... Nachdem der liebe Gott die Schweiz geschaffen hat, fragt er einen Schweizer, ob er noch wo einen Wunsch hat. Der Schweizer antwortet, Berge. Gott schafft Berge, schenkt sie dem Schweizer und fragt, ob er sonst noch einen Wunsch hat. Der Schweizer antwortet, Seen. Gott schafft Seen, schenkt sie dem Schweizer und fragt, ob er vielleicht noch einen Wunsch hat. Der Schweizer antwortet, eine Kuh. Gott schafft für den Schweizer eine Kuh. Der Schweizer setzt sich hin, melkt die Kuh und reicht dem lieben Gott ein Glas Milch. Gott trinkt die Milch und fragt, hast du sonst noch einen Wunsch? Der Schweizer antwortet, ja, bitte 2,50 Franken für die Milch.
Jetzt fehlt nur noch, dass der Schweizer Gott verbietet, selbst eine Kuh zu melken.
Hey, Entwarnung, Leute. Alles halb so wild. Hier. Ein Brief von der Bundesregierung. Persönlich.
Was steht denn da?
Was steht denn da?
Entgegen Ihren Befürchtungen streben weder die Europäische Kommission noch die Bundesregierung eine Ausweitung der derzeitigen Patentierungspraxis an. Da haben wir es. Schwarz auf weiß.
Praxis? Wenn die Remote Shell schon patentiert ist, was will man da noch ausweiten?
Da steht aber noch mehr. Wird weiter klargestellt, dass Datenverarbeitungsprogramme als solche, also ohne technischen Effekt, nicht als Erfindungen angesehen werden. Na also, Entwarnung, Leute.
Ah, ich habe hier noch was. Dass alle Programme, die auf einem Computer ablaufen, per Definition als technisch anzusehen sind, da es sich bei dem Computer um eine Maschine handelt.
Woher hast du das?
Du, was liest du da überhaupt?
Richtlinienentwurf der EU-Kommission vom 20. Februar 2002.
Aber hier in dem Brief steht, reine Quellcodes zum Beispiel können also allenfalls urheberrechtlichem Schutz unterfallen.
Ist doch klar, wenn du einen Quelltext ausdruckst, einrahmst und bei dir an die Wand hängst, verletzt du kein Patent. Sobald du allerdings das Programm laufen lässt...
Dann wohl doch keine Entwarnung. Schade.
Aha.
Was ist?
Es gibt einen neuen Richtlinienentwurf. Version des Rates der Europäischen Union vom 8. November 2002. Darin steht, ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm ist zulässig, soweit das Programm, wenn es auf einem Computer, auf einem programmierten Computernetz oder einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung installiert und ausgeführt wird, einen in derselben Patentanwendung erhobenen Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch gemäß Absatz 1 begründet.
Du, was heißt das auf Deutsch?
Dass schon der Programmquelltext ein Patent verletzen kann. Also doch nichts mit Ausdrucken an die Wand hängen. Mhm.
Sonst noch was das Patent so verletzt?
Ja, die haben Artikel 3 gestrichen, um, wie sie sagen, missverständlichen Interpretationen durch Kritiker vorzubeugen. Darin stand wohl doch etwas... Darin stand wohl doch etwas zu deutlich, dass jede Software patentierbar wird. Stattdessen steht jetzt in Artikel 4, eine computerimplementierte Erfindung erfüllt trotz der Tatsache, dass sie einem Gebiet der Technik zugerechnet wird, sofern sie keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, zum Beispiel weil dem besonderen Beitrag die Technizität fehlt, nicht das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit und ist somit nicht patentierbar.
Klingt wie das Unwort 2002. Was heißt das auf Deutsch?
Oh, schwer zu sagen.
Echt?
Ich verstehe das so, dass etwas Technisches, was nicht technisch ist, auch irgendwie nicht patentierbar ist.
Mit anderen Worten, es gibt nichts, was nicht patentierbar wäre, oder?
Möglich, kann sein. Solange nirgendwo steht, was mit technisch gemeint ist.
Das hat aber neulich einer gesagt.
Was?
Wer?
Na, auf der Parlamentssitzung am 7. November. Da hat ein Jurist genau erklärt, was mit technisch gemeint ist.
Oh ja.
Du, was hat er denn gesagt?
Technisch heißt, es muss technisch sein. Das hat er gesagt, vor dem Europaparlament.
Was war das denn für einer?
Ein Vertreter der Softwareindustrie.
Wen vertritt der?
Du, ich dachte, es war ein Jurist.
Ein Jurist aus der Patentabteilung einer großen Softwarefirma.
Ah ja.
Mhm. Kenn ich den?
Kam denn auch ein Programmierer zu Wort?
Ja, ein britischer Softwareunternehmer.
Immerhin.
Was hat er gesagt?
Wer war das?
Die EU-Kommission hat ja geschrieben, dass sie Softwareunternehmer nur deswegen gegen Softwarepatente seien, weil sie keine Ahnung davon hätten. Und dass man sie besser unterrichten müsse.
Und?
Unter anderem hat er den Parlamentariern gesagt, was er davon hält, wenn man ihn als unwissend bezeichnet.
Was hat er sonst noch so gesagt?
Er hat klargestellt, dass mittelständische Unternehmen gute Gründe haben, Softwarepatente abzulehnen.
Du, ich hoffe, es hat auch überhaupt jemand zugehört. Hat jemand?
Die da waren, ja.
Immerhin.
Sagt mal, was machen wir denn jetzt? Wenn Software patentiert werden kann, das ist doch irgendwie pervers.
Genau. Patente für Hardware, Regale, Autos, Computer, Urheberrecht für Software, Romane, Musik, Computerprogramme. So war es eigentlich gedacht.
Und wenn man das verdreht, dann wird es absurd.
Absurdes Theater sozusagen. Vielleicht können wir ja ein absurdes Theaterstück daraus machen.
Vielleicht. Urheberrecht auf ein Regal.
Mal sehen. Das Regal wäre dann ein Kunstwerk, das bis 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers nicht kopiert werden darf.
Im Gegensatz zu einem Patent, das nur 20 Jahre lang gilt.
Dafür greift das Urheberrecht nur bei einer exakten Kopie. Ein Patent aber bereits dann, wenn nur die Funktionsweise gleich ist.
Okay, also einem Regalhersteller ist das Patent abgelaufen. Er stellt daher ein Regal in ein Museum und beansprucht ab da das Urheberrecht.
Und verklagt jeden, der ein ähnlich aussehendes Regal baut.
Wobei sich das bei Regalen ja gar nicht vermeiden lässt. Man kann ja schließlich die Regalböden nicht schräg anbringen.
Der Richter merkt dann aber, dass die Kopien gar keine exakten Kopien sind und weist die Klage zurück.
Nee, die Klage ist durchgekommen.
Hä?
Was?
Steht hier drin. Ist alles genauso passiert und die Klage ist durchgekommen.
Ja, aber...
Moment! Ich dachte, wir machen hier absurdes Theater. Jetzt kommst du an und behauptest, das wäre alles bereits Realität?
Gerichtsbeschluss von 1988. Das Patent war ausgelaufen, da hat sich die Herstellerfirma etwas Neues einfallen lassen.
Aber das würde doch beheißen, dass man das Regal als Kunstwerk anerkannt hätte.
Hat man. Der Rechteinhaber hat auch ein Exemplar des Regals in ein New Yorker Museum gestellt.
Und jemand anderer hat das Regal aus dem Museum mit einem Materiekopierer tausendfach kopiert und verkauft es jetzt?
Naja, wahrscheinlich hat der andere ein Regal gebaut, das exakt genau so aussieht.
Pass mal auf, ich guck hier drauf, ja? Pass mal auf, ihr beide. Weder noch jemand anderer hat ein Regal gebaut, das dem entfernt ähnlich sieht.
Moment, das genügt aber nicht, damit das Urheberrecht greift.
Das sah der Richter anders. Vielleicht war er in Gedanken beim Patentrecht, als er das Urteil fällte.
Wie war das mit dem absurden Theater?
Leute, ich werde mich jetzt mal dünner machen. Meine Freundin holt mich gleich ab zum Tanzkurs.
Hey, klasse, na dann, viel Spaß. Wenigstens auf so etwas werden noch keine Patente erteilt. Was macht ihr denn dort zurzeit?
Samba.
Samba?
Samba.
Das verletzt doch das CIFS-Patent von Microsoft.
Egal, ich muss jetzt gehen. Tschüss.
Danke.
So, hört man mich? Ja. Wir machen jetzt eine kurze Pause bis genau 21.30 Uhr. Also wir treffen uns in minus 4 Minuten wieder hier. Ich denke mal, so 10 Minuten brauchen wir. Ne? So, einmal durchlüften, durchatmen. In 10 Minuten geht's weiter.
Hallo? Wer möchte, kann sich hier vom Tisch weg einen kleinen Flyer mitnehmen. Die Gedanken sind patentiert. Danke.
Sind nicht mehr frei. Nein, Strike. Patentiert. Die Gedanken sind nicht mehr frei. Nein, Strike. Patentiert. Die Gedanken sind patentiert. Das GNU im Knast wegen SW-Pat, weil die BSA das Patent drauf hat. Die Gedanken sind patentiert. Die Gedanken sind patentiert.
Was war's denn? Die BSA hat ein EP da.
Ja, SW-Pad machen, SW-Platt, weil du nach dem Pad kein Geld für SW hast.
Ist dieses Mikrofon eingeschaltet? Nein.
Entschuldigung, ist hier jemand, der diese Präsentation über die fünf Pforten der Manipulation gemacht hat hier? Ich habe mir den Namen Ralf Kraus notiert. Ich hoffe, das ist richtig. Graul, Ralf Graul. Tut mir leid. Er hat gesagt, er ist hier und man kann sich dann noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Könnte schon sein. Also scheint ja keiner da zu sein im Moment. Weiß denn jemand, wo er ist? Ja, das habe ich schon.
Also du musst das Mikrofon rüber.
Ja, vielleicht macht er auch gerade Pause. Ja. Naja, ich wollte halt die Chance. Stimmt schon, aber ich wollte halt die Chance ergreifen, wenn ich sie ergreifen kann. Wie? Ich wollte die Chance ergreifen, wenn ich sie ergreifen kann, mit ihm nochmal kurz zu reden, solange er hier ist und ich auch.
Die Gedanken sind patentiert. Ja, die Gedanken sind patentiert.
Wenn ihn, ist ein bisschen leise. Ja, also wenn jemand diesen Ralf Grauel, der diese fünf Pforten der Präsentation, diese Präsentation da gehalten hat, wenn den jemand erkennt, dann kann er mir das gerne sagen oder ihm Ralf das sagen. Auf jeden Fall, ich setze mich da hinten an das Eck. Da wo der
Nö, alles klar. Wenn jemand Hass auf SW-Pat hat, bitte hinsetzen. SW-Pat machen SW platt, sodass du nach dem Pat kein Geld mehr für deine SW hast. Die Gedanken sind nicht mehr frei. Nein, Strike. Patentiert.
So, jetzt muss er den Text mal studieren haben.
Ja, genau, das wäre ganz gut.
Auch mit der Verteilung. Mit der Verteilung der Silben. Da habe ich extra immer, wenn ich da steht, I hieß geschrieben oder so, weil da zwei schnelle Noten da sind. Und trotzdem sonst bei langen Tönen nur die Vokale möglichst aus.
Weißt du das Music Tech oder was ist das?
Lilibond, steht auch unten drunter. Lilibond.
Ach so, daher kommt das. Ich hab mich schon überlegt, ne? Also wer hat sich da wieder, wer saß da am Rechner, hat was eingetippt.
Ja, ich hab mal mich daran versucht, aber ich glaube, das ist ziemlich stark, dieses Programm. Ich habe vorher mit Music Tech viel gemacht, aber ich glaube, das ist dauerhaft vielseitiger verwendbar. Was man damit alles machen kann, kriege ich neben mich hin. Muss ja auch keinen Kaffee kochen können.
Also es wird jetzt in die Hitparade angehen?
Wahrscheinlich.
Wir müssen das jetzt MP3 aufnehmen und dann auf die FTP-Server schneiden. Das ist wahrscheinlich jetzt schon passiert. Nein, jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil es Livestream? Ja. So. Schade. Verloren.
Loslegen, anfangen.
Nein, ich denke nicht, dass es jemand hat.
Start. Wo zum Mitsingen?
Ich laufe schon auf der Bühne rum. Ich laufe schon hin und her, kreuz und quer. Mach mal was, bei mir tut sich nichts mehr.
Jürgen hat mich eben angerufen, den musste ich dann glatt wegrufen.
Ja, ich hab's gesehen.
Tut mir leid um Jürgen, aber irgendwie. Hab ich auch was hier die ganze Zeit will? Nee, aber doch, gestern musst du uns doch erzählen, also mir doch erzählen, dass er gerade unseren Finanzbeamten neben sich.
Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten?
Ey, Beatbox-Checker.
Buch, psch, bum, bum, psch. Sie fliehen vorbei. Buch, psch, bum, bum, psch. Wie nächtliche Schatten.
Bravo.
Das, ja. Danke.
Also, was hab ich ja gar nicht
gesagt. So, er macht wieder die paar Takte vorher und dann so wie vorhin nur mit dieser dritten Strophe, ne?
Unsere Software ist frei. Man darf sie studieren. Der Quelltext liegt bei. Verbessern, kopieren. Doch tausend Patente setzen all dem ein Ende. Wir sind alle angeschmiert. Die Gedanken sind patentiert.
Okay. Noch einmal verbeugen und abdrehen. Okay, nein. Dankeschön.
IP Audiofilter. IP Optimierungsgrafen. RIP Textanzeige. RIP MP3 Datenformat. Renoviert in der Psychiatrie. ASF Datenformat. RIP Dolby RIP CIFS und .NET.
drin sein.
Du, es geht wieder los. Wir haben ja noch was zu tun. Wir möchten noch Zigaretten verkaufen. Happy Cancer macht frei. RIP, sei doch dabei.
Halt, 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 halt. Moment. Ich hatte Ihnen doch schon vorhin gesagt, dass wir hier keine Tabakwerbung sehen möchten. Europäisches Tabakwerbeverbot.
Wir haben das überprüft. Das europäische Tabakwerbeverbot wird wieder aufgehoben.
Bitte.
Per Gerichtsbeschluss.
Bitte was?
Also, es war folgendermaßen. Erstens, die EU-Kommission hat das europäische Tabakwerbeverbot mit der Harmonisierung des EU-Marktes begründet. Zweitens, die deutsche Bundesregierung hat vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen geklagt mit der Begründung, dass die EU-Kommission das mit der Harmonisierung nur vorgeschoben habe, um sich Kompetenzen anmaßen zu können, die ihr eigentlich gar nicht zustehen. Drittens, der Generalanwalt hat sich dieser Meinung angeschlossen. Das ist zwar noch nicht offiziell, aber so gut wie.
Die deutsche Bundesregierung klagt,
dass das mit der Harmonisierung des EU-Marktes nur vorgeschoben war. Ganz recht. In Wirklichkeit ging es nämlich nur um die Gesundheit der Europäer.
Was heißt hier nur?
Andere Interessen wiegen schwerer. Deswegen wird das europäische Tabakwerbeverbot wieder aufgehoben.
Also wessen Interessen wiegen schwerer? Wen vertritt die deutsche Bundesregierung eigentlich?
Keine Ahnung. Also Leute, weiter geht's.
Wir rauchen und rauchen und rauchen, anstatt zu saufen. Aber irgendwann geben wir es auch auf, das Rauchen. Doch jetzt machen wir hier Werbung für Zigaretten und lassen euch alle erstmal dran denken.
Du, Peter? Gleich wird das hier eine Raucherparty.
So, damit sind wir im zweiten Teil angelangt. Es soll jetzt gehen um freie Software und Softwarepatente. Das ist nämlich ein Kapitel für sich. Es wird aber oft vielleicht ein bisschen zu sehr betont mit der freien Software, denn bei der freien Software handelt es sich zwar sicherlich um ein wichtiges Beispiel, ja? So, ich höre mich. So besser? Gut. Ja, also bei der freien Software handelt es sich sicherlich um ein wichtiges Beispiel, aber es ist nur ein Beispiel für einen Konflikt zwischen dem Patentrecht und dem Urheberrecht. Andere Beispiele sind zum Beispiel Shareware. Auch da verzichtet man ja auf die Kontrolle darüber, wie viele Lizenzen eigentlich in Umlauf sind. Das heißt, man hat auch da Probleme, bei einem Patentinhaber irgendwelche Lizenzen zu bekommen. Ja, zunächst mal. Die meisten hier werden es wissen, ich sage es trotzdem sicherheitshalber nochmal. Freie Software ist Freiheit und nicht Freibier und wird definiert über die vier Grundfreiheiten. Man darf freie Software für einen beliebigen Zweck benutzen, also Freiheit 0, studieren und anpassen, kopieren und weitergeben und verbessern und der Allgemeinheit zugutekommen lassen. Und da steht insbesondere nirgendwo was zum Thema, was das alles kosten soll. Das heißt, eine freie Software darf sehr wohl kommerzielle Software sein und jeder, der jetzt irgendwie was freigibt für nicht kommerzielle Nutzung, der hat es damit noch lange nicht für freie Software freigegeben. Das ist auch ein weit verbreitetes Missverständnis und diejenigen, die halt argumentieren, ja, man könnte zum Beispiel eine Ausnahmeregelung für nicht kommerzielle Nutzung einräumen und damit, dann können ja die Vertreter der freien Software sich nicht mehr beschweren. Ja, und dann fragt man sie auch gar nicht erst. Ne? Also solche Missverständnisse werden nicht nur, ja, unbewusst gemacht, sondern manchmal auch wirklich gezielt ausgenutzt, um damit zu argumentieren. Ja, damit man das alles machen kann, braucht man den Quelltext. Man kann natürlich ein binäres Programm verändern. Ich denke, die Leute, die das können, davon ist ein Großteil jetzt hier anwesend. Das macht man aber nur unter besonderen Bedingungen, also nicht so, um damit so täglich sein Brötchen zu verdienen. Da lässt man sich entweder sehr gut für bezahlen oder man macht es halt als Hobby. Das heißt, Zugriff auf den Quelltext ist ganz wichtig und deswegen redet man auch gerne von Open Source Software. Da ist jetzt eben nicht die Freiheit im Vordergrund, sondern eben der Zugriff auf den Quelltext. Die Software, die damit gemeint ist, ist fast immer dieselbe. So, was ist denn jetzt das Problem bei den Patenten? Man hat eine prinzipielle Unvereinbarkeit zwischen dem, was die freie Software will und dem, was die Patentinhaber normalerweise wollen, nämlich die Kontrolle über die Verbreitung dessen, was da eigentlich in Umlauf ist. Wenn ich eine freie Software entwickle und sie unter der GNU GPL veröffentliche, dann gebe ich meinen Kunden das Recht, diese Software jederzeit auf einen Webserver hochzuladen, wenn ich es nicht sowieso selber mache. Das heißt, es gibt keine Kontrolle darüber, wie viele Lizenzen eigentlich in Umlauf sind, weil ich es nicht will. Ich entscheide als Autor darüber, jeder darf kopieren, verbessern, weitergeben, alles erlaubt, sage ich als Autor. Ich weiß nicht, wie viele Leute meine Software dann benutzen. Und das ist gut so. Wenn ich jetzt nicht nur urheberrechtlich die Möglichkeit hätte, das zu kontrollieren, sondern außerdem noch patentrechtlich, dann nützt mir das natürlich gar nichts, wenn mein Ziel ist, darauf zu verzichten. Dann ist mir das egal, ob ich auf zwei Rechte verzichte oder nur auf eins. Wenn ich auf das zweite außerdem noch dafür bezahlen müsste, dann spare ich mir die Kosten und erwerbe keine eigenen Patente. Die kosten nur, ich habe da keinerlei Vorteile von, wenn ich freie Software mache. Ja, so offene Quelltexte heißt, man kann da reingucken. Das heißt, wenn man jetzt ein Patent besitzt, zum Beispiel Adobe besitzt da ja sowas mit Paletten, es gibt aber noch mehr. Wir haben da gerade einige durchscrollen sehen. Diese Patente kennt man, wenn sie einem selbst gehören, dann guckt man in den Quelltext rein, stellt fest, es ist verletzt und klagt. Umgekehrt, der Programmierer möchte sicher gehen, dass er kein Patent verletzt. Was macht er? Naja, seine eigenen 100.000 Quelltextzeilen, die hat er vielleicht noch im Kopf. Aber wenn das freie Software ist, dann kann er mal eben schnell, wenn er ein GPL-Programm hat, irgendwelche anderen GPL-Programme mit reinnehmen. Dann importiert er mal eben 10.000 Zeilen aus GIMP oder so. Ja, dann muss er die alle noch zusätzlich lesen, verstehen und auf Patentverletzungen abklopfen. Das heißt, eine Patentrecherche, die sowieso schon schwierig ist, welcher gesund denkende Mensch käme denn darauf, dass ein völlig harmloses Hallo-Welt-Programm bereits 10 Patente verletzt oder so? Das ist ohnehin schon schwierig, das wird praktisch unmöglich, sobald man sich die Vorteile der freien Software zunutze macht und die Software von anderen Autoren noch mit importiert. Ja, also die Patentrecherche wird zusätzlich erschwert. Ja, jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass es bestimmte Firmen gibt, allen voran mal wieder Microsoft, die gezielt Patente einsetzen, um damit gegen die freie Software vorzugehen. Das ist auch ganz offiziell, das steht in den Halloween-Dokumenten drin. Und Steve Ballmer hat das auf der CeBIT 2002, da durfte er die Eröffnungsrede halten, hat das auch nochmal betont, da ging es gezielt um .NET. Es wurde die Frage gestellt, wie ist das denn mit GNU Mono und vergleichbaren Projekten? Das ist doch auch .NET in freier Software, GPL. Wie steht Microsoft dazu? Und die sagen, wir haben zu viele Patente, die wir pflegen wollen, als dass wir derartige Entwicklungen zulassen könnten oder so ähnlich. Auf jeden Fall, er hat gar keinen Zweifel daran gelassen, dass er seine Patente einsetzen wird, um freie Implementationen von .NET platt zu machen. Jetzt gibt es noch ein paar weit verbreitete Argumentationen, die man auch vor dem Europaparlament immer wieder hört. Ich war also regelrecht erstaunt, wie viele Leute wirklich Experten für freie Software sind, die ich vorher noch nie gesehen habe. Die uns auch in der FSF Europe haben die uns nie angefunkt, noch nie von gehört, aber die wussten alles über freie Software. Zum Beispiel wussten die, dass Patent und Open Source ja im Grunde ja dasselbe ist. Man hat also diese Offenlegungsschrift, ne? Wie war das mit der Datenverarbeitungsanlage und Funktionsaufruf zum Aufrufen von Funktionen und so weiter? Das ist eine Offenlegung, die ist genauso gut, besser noch, das hat er am 7.11. gesagt, die ist besser noch als ein offengelegter Quelltext, weil es da ja detailliert erklärt wird. Gut, so etwas ist völlig wertlos. So, zweitens, eigene Patente erwerben, wird uns oft empfohlen, sollen wir doch tun. Kostet auch gar nicht viel. In Europa, ich glaube, nur 20.000 Euro oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, das ist was, was man so aus der Portokasse noch eben schnell mitfinanziert. Ja, und man kann die ja auch nutzen, um damit Lizenzgebühren einzunehmen. An die Lizenzgebühren und dass dann das irgendwas bringt, glaubt noch nicht mal IBM. Und die könnten es wirklich. Aber tatsächlich ist es so, dass Patente kosten. Das, was man an Lizenzeinnahmen durch Patente hat, ist zumindest im Softwarebereich so, dass es nicht die Kosten deckt, die die Patente verursachen. Die Pflege einer eigenen Patentabteilung, Anmeldungen, Patentrecherche, wer verletzt meine Patente, Gerichtskosten und so weiter, wird durch die Lizenzeinnahmen nicht gedeckt. Das heißt, wem nützt sowas? Naja, nur den ganz Großen, die das gezielt als Waffe gegen kleinere einsetzen können.
Hallo? Ich hatte mal eine Frage hier vorne. Und zwar hier.
Hallo. Ja.
Und zwar, da war jetzt gerade die Rede von den Kosten für ein Patent. Ist es nicht so, dass die Gebühr, die man beim deutschen Patentamt zum Beispiel entrichten muss, doch recht niedrig ist? Die liegt irgendwo im 2- bis 3-stelligen Euro-Bereich. Und die Kosten, wenn da jetzt von 20.000 Euro gesprochen wird, sind das dann nicht die Recherchekosten, die ich haben muss? Und wenn ich das Ganze zum europäischen Patentamt schicken möchte, wenn ich dann wirklich ein Patent für jedes Land in Europa beantrage, mit den dazugehörigen Anwaltskosten für jeden Anwalt in jedem europäischen Land. Wenn ich aber ein Patent in Deutschland beantrage, das ist doch eigentlich der Vorgang selber sehr preiswert.
Gut, also ich bin jetzt kein Patentjurist. Ich hoffe, ich werde es auch nie. Aber die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, die stammen von Patentjuristen, die damit beim Europäischen Parlament dafür geworben haben, wir müssen diese ganze Patentierung vereinfachen. In den USA ist das viel billiger als bei uns. Da war sowas von $4.000 die Rede. Und in Europa ist es sehr viel aufwendiger, sehr viel kostspieliger und das muss alles vereinfacht werden. Das war die Botschaft der Patentjuristen ans Europäische Parlament. Die anderen Zahlen habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also alle, die ich dazu gefragt habe, reden mindestens vom 4-stelligen, meistens aber auch vom 5-stelligen Euro-Bereich. So, das dritte Vorurteil, das man immer wieder hört, gerade bei denjenigen, die jetzt darüber entscheiden sollen, ist das noch weit verbreitet, aber die freie Software wächst und gedeiht doch. Es geht ihr doch gut. Tja, also wir haben gerade einige Beispiele für abgebrochene Patente gesehen. Das sind Sachen, die nicht groß durch die Presse laufen. Irgendein Programmierer hatte bis jetzt ein, naja, fast fertiges Programm zum Thema Panoramabilder, zum Thema Baumvisualisierung, was auch immer. Irgendwas, was man eigentlich ganz gerne vielleicht sich mal angesehen hätte, nur noch nicht dazu gekommen war. Aber vorher war es halt weg. Es gibt also sehr, sehr viele Beispiele für Projekte, die abgebrochen werden mussten, einfach nur, weil jemand damit gedroht hat, zu klagen. Die Prozesse, zu denen es wirklich gekommen sind, sind relativ wenige, aber einige Drohungen haben schon einiges an Effekt erzielt. Und was viel interessanter eigentlich ist, für meine Begriffe, ist die Dunkelziffer. Wie viele Programme werden denn überhaupt gar nicht erst geschrieben, weil man Angst hat, damit irgendwelche Patente zu verletzen, von denen man weiß. Was ist zum Beispiel mit dem GIF? Gut, die Plugins gibt es. MP3, ja, der einzige, der noch übrig ist, ist LAME. Die sind vielleicht einfach geschickter, aber ich habe vorhin schon gehört, irgendjemand zahlt für LAME, deswegen ist LAME noch da. Alle anderen freien MP3-Encoder sind weg. Ja, und CMYK in GIMP. JPEG kommt dazu. Ja, JPEG gibt es ja alles schon, da sind die ja erst nachträglich mit dem Patent gekommen. Also CMYK in GIMP wird deswegen nicht realisiert, zumindest ist das das, was man in den Mailinglisten liest, weil eben dem Patente entgegenwirken. Das heißt, man muss befürchten, wenn man da jetzt viel Arbeit reinsteckt, dass dies alles für die Katz war und man es hinterher nicht unter einer GNU-GPL veröffentlichen darf. Und naja, das alles, es heißt ja immer so schön, Patente sollen dazu dienen, Investitionsanreiz zu bieten. Wir brauchen das unbedingt, damit die Firmen investieren, damit die Firmen Software entwickeln. Ja, was ist mit GIMP? Die entwickeln nicht wegen Patente. Und wenn die jetzt aber wüssten, sie können es aber auf jeden Fall in Europa unterbringen, weil es hier keine Softwarepatente gibt, dann wird das ganz schnell realisiert werden. Und ja, was kann man jetzt also tun? Zunächst mal, man kann sich mit der Materie vertraut machen. Also es gibt erschreckend viele Leute, die täglich damit umgehen, die überhaupt nicht wissen, wovon sie da reden. Das gilt jetzt also sowohl für freie Software als auch für Patente. Zum Beispiel in den Diskussionsforen treffe ich immer wieder auf Verwechslung zwischen Abschreiben und Neuentwickeln. Abschreiben ist eine Sache des Urheberrechts. Da kann man jetzt zu stehen, wie man will. Ob das Kopieren jetzt legal ist, erlaubt sein sollte oder wie auch immer, das ist aber alles irgendwo geregelt. Da geht es ums Abschreiben. Bei den Patenten geht es überhaupt nicht ums Abschreiben. Da geht es darum, dass man etwas völlig Neues entwickelt. Und das soll eingeschränkt werden durch Patente. Und weiteres Halbwissen eben, es sei alles schon gelaufen, es sei alles eh schon entschieden. Das stimmt nicht. Man gehe nach Brüssel, man rede mit den EU-Politikern, das habe ich gemacht, und dann erfährt man von denen, dass die eben die gleichen Bedenken haben wie wir im Grunde, nur dass die zum Beispiel noch nie den Quelltext gesehen haben. Da steht ein Politiker, der über Softwarepatente entscheiden soll, dann über Begriffe wie Quelltextprivileg diskutieren soll und der weiß überhaupt nicht, was ein Quelltext ist. Und da sind wir jetzt also gefordert, zu den Politikern hinzugehen und denen einfach mal zu erzählen, wo eigentlich das Problem liegt. Zum Beispiel das mit dem Status quo. Es wird immer davon geredet, wir müssen die derzeitige Praxis beibehalten, die ist gut. Die derzeitige Praxis lautet Paletten, ja, MP3 auch, GIF, LZW und viele, viele Trivialpatente. Ein paar davon sind in dem Patentverletzungsprogrammierwettbewerb eingereicht worden. Dazu werde ich gleich ein paar Details noch nennen. Also es gibt da allerliebste Patente auf Sachen, die wir täglich machen. Ja, und es gibt den FFII, in dem sich diese ganzen Anstrengungen bündeln, Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur. Der hat zum Beispiel diesen netten Brief hier geschrieben an die Bundesregierung. Zunächst einmal, diese Trivialpatente, die es ja angeblich gar nicht gibt oder die vielleicht die absolute Ausnahme sind. Die Bundesregierung verletzt sie natürlich auch. Einfach dadurch, dass sie existiert, verletzt sie schon irgendwelche Patente. Allein dadurch, dass sie einen Webserver betreibt, verletzt sie Patente über das Betreiben von Webservern. Darüber soll die Bundesregierung vielleicht mal Rechenschaft ablegen. Also einfach mal gucken. Wir sagen denen dann, welche Patente sie verletzen. Und dann soll uns die Bundesregierung doch mal erzählen, wie die sich das vorstellen, dass wir die dann ebenfalls verwenden dürfen. Die müssen ja an irgendwen Lizenzgebühren abführen dafür, dass sie einen Webserver betreiben. Gut, das möchte ich jetzt auch wissen als kleine Firma. An wen muss ich zahlen? Und ja. Zweitens, es gibt in dem Sinne gar keine deutsche Position bis jetzt. Es ist immer viel von Technizität die Rede. Das Programm muss technisch sein. Technisch ist es dann, wenn es technisch ist. Und wenn es nicht technisch ist, dann ist es aber vielleicht doch technisch und dann vielleicht doch nicht patentierbar oder vielleicht doch. Es gibt eine ganz einfache Methode, so etwas knallhart festzulegen, nämlich Beispielpatente. Wir nehmen einfach Patente. Es gibt 1 Million europäische Patente, Hardware und Software zusammengenommen. 3% davon sind nach Meinung des FFII unrechtmäßig, weil sie auf reine Rechenregeln, auf reine Software, Algorithmen, sowas alle erteilt worden sind. Und wenn man jetzt in diesen Topf hineingreift, man nimmt zufällig irgendwelche, sagen wir 1000 Patente von dieser 1 Million existierenden und sortiert jetzt. Das ist Hardware, die Firma hat die und die Vorteile, das wollen wir, dieses Patent, das ist nützlich für die Wirtschaft. Das Patent, Software, trivial, weg damit. So, jetzt wird sortiert, danach haben wir 1000 Patente und können damit Statistik betreiben, dann werden 30 davon, das ist jetzt meine Voraussage, unrechtmäßig sein und die Richtlinie, wie auch immer sie aussehen wird, muss diese 30 aussieben und alle anderen zulassen. Dann ist sie korrekt. Das ist eine ganz einfache Methode und ja, das ist die Position des FFII. Es wäre vielleicht mal nett, wenn jemand das, also außer dem FFII selbst, jemand das noch vor dem Europäischen Parlament einbringen könnte. Dann, man kann ja auch eine Richtlinie schreiben, das haben wir auch gemacht. Der FFII hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet und dieser Gegenvorschlag ist von der Euro-Linux-Allianz, die hat eine Petition herausgebracht, das ist die bisher überhaupt erfolgreichste Online-Petition. Die hat zurzeit über 130.000 Unterzeichner. Ich glaube, die 135 wurde jetzt auch wieder überschritten. Und ungefähr 400 Firmen sind darunter. Diese Unterzeichner, das sind alle möglichen Leute. Das sind zum Teil auch Politiker, es sind Akademiker, Informatiker, aber auch Juristen darunter, die meinen, dass das Patentrecht vielleicht doch mal überarbeitet werden sollte. Es sind Chefprogrammierer von wirklich großen Softwareunternehmen darunter. Die einzigen, die nicht darunter sind, sind die Patentjuristen von den großen Softwareunternehmen. Wenn also da immer wieder von die Rede ist, es sind die großen Firmen, die die Softwarepatente unbedingt haben wollen, dass die Kleinen sie nicht haben wollen, das bestreitet nämlich niemand. Die Großen wollen sie haben, nicht die großen Firmen, die Patentabteilungen der großen Firmen. Die Programmierer von den großen Firmen, die sind noch gar nicht dazu gefragt worden, beziehungsweise sie sind davon gefragt worden, aber eben von der Eurolinux-Allianz, und die haben hier unterschrieben, dass sie es eben nicht gut finden, dass ihre Werke da jetzt dazu genutzt werden sollen, kleine wegzusprengen. Ja, wo wir gerade bei Experten sind, also Programmierer, Leute, die was von Software verstehen, alle, die bis jetzt an dem Richtlinienentwurf mitgearbeitet haben, sind Juristen. Da ist noch keiner dabei, der irgendwie sich mal mit Softwareökonomie befasst hätte. Die Ökonomen, die sind nämlich auch schon zu Wort gekommen, sowohl vor dem Parlament als auch zum Beispiel vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium, und durften da auch sagen, was sie von Softwarepatenten halten. Das sind also jetzt Wirtschaftswissenschaftler, ne? Die da mit ihren Modellrechnungen und mit empirischen Daten und so weiter herangehen, und die kommen auch alle zu dem Schluss, dass Softwarepatente für die Volkswirtschaft der Softwareindustrie total schädlich sind. Ja, also solche Leute sollten mal einfach gefragt werden, was sie von alledem halten. Ja, diesen Brief, den ich jetzt hier gerade über den Bildschirm ablaufen lassen, den kann man unterschreiben, und zwar beim FFII. Da schaut man mal nach unter swpat.ffii.org. Da ist unübersehbar ein Link zu diesem Brief. Da kann man sich als Online-Unterzeichner eintragen, und man ist auch dazu herzlich eingeladen, diesen Brief selbst zu drucken, seine eigene Stellungnahme frei zu formulieren und das an die Regierung zu schicken. Ja, und was wir außerdem noch brauchen, sind mehr Patente. Es gibt 30.000 europäische Softwarepatente. Meiner persönlichen Einschätzung nach sind 99,99987% davon Trivialpatente. Und naja, es ist natürlich eine mühselige und unbefriedigende Arbeit, diese ganzen Patentschriften zu lesen, zu verstehen, zu dokumentieren und jetzt auch noch bei der Bundesregierung zu suchen, was das denn eigentlich, ob die vielleicht verletzen mit ihren Webservern, dadurch, dass sie irgendwelche Suchfunktionen in ihre Webseiten einbauen oder was auch immer. Das ist Arbeit, die macht man sich nicht freiwillig. Ja, deswegen haben wir uns einen Wettbewerb einfallen lassen, den ersten deutschen Patentverletzungsprogrammierwettbewerb. Der läuft jetzt noch, das heißt, jetzt läuft er nicht mehr, der lief bis 22 Uhr, oder haben wir schon? Jo, der ist also vor einer Viertelstunde zu Ende gegangen. Ich hoffe, dass wir noch einmal E-Mail abrufen können, ob noch jemand was eingereicht hat. Also, da haben wir zum Wettbewerb aufgerufen, um sich einmal Patentschriften von diesen 30.000 zu nehmen, zu dokumentieren. Dafür gibt es einen Punkt pro Sprache, in der man sie dokumentiert. Wir haben also interessante Sprachen dabei eingesendet bekommen. Dann gibt es einen Punkt pro verletzten Anspruch. Man schreibe ein möglichst kurzes Programm, das diesen Anspruch verletzt. Moment. Vielleicht finde ich die Seiten sogar. Ja. Ja, das ist ein alter Mozilla, der hakt. Ich habe das Notebook vorhin erst eingerichtet, extra dafür. Tabulator tut's nicht bei Urz, wenn da schon Pfeil, Doppelpunkt, bla. So, So, also teilnahmeberechtigt ist jede intelligente Lebensform. Wettbewerbsregeln, man schnappt sich ein Patent, dokumentieren und so weiter, hatten wir gerade. Hier ist ein schönes Beispiel. Ich habe wirklich blind reingegriffen in den Topf. Ich habe einfach Klick, Klick, was habe ich da? Das war EP0590884 Image Forming Method and Apparatus von Canon als Patentinhaber. Hauptanspruch lautet Einbau von zusätzlichen Informationen in gegebene Bilddaten und Erkennen eines solchen Einbaus. Die Nebenansprüche decken unter anderem den steganographischen Einbau einer eindeutigen ID ab. Mit anderen Worten, ich nehme ein Bild, habe irgendwelche Zusatzdaten, was weiß ich, die aktuelle Uhrzeit oder sowas, und baue das jetzt in das Bild ein. Cat $1, Pipe TR X $3, Dateiumleitung nach $2, und dann Div $1, $2. So, alles verletzt. Nee, das war nur das Beispiel. Die Einsendungen von den Wettbewerbsteilnehmern, die kommen noch, die sind noch besser. Das Programm erwartet den Namen einer PPM-Grafikdatei als ersten Parameter. Also PPM, das ist ja so ein paar Zeilen ASCII, wo drin steht, wie breit, wie hoch das Bild ist. Und danach kommen die Bilddaten einfach RGB, Byte für Byte. Völlig primitiv. Ich kann es mit einem Texteditor bearbeiten und ich kann es auch mit TR bearbeiten. Ich nehme jetzt zum Beispiel den Buchstaben X, der steht hier als erster Parameter von dem TR, und ersetze alle X durch $3, also durch das übergebene Byte. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel Y ist, dann sieht man die Veränderung nicht, ne? Ich habe alle Grauwerte oder alle Rotwerte, Gelb, Grün, Rot, Grün oder Blauwerte, die zufällig als Zahlenwert den Buchstaben klein x hatten, durch ein klein y ersetzt. Sieht man nicht. Ist steganographischer Einbau einer Zusatzinformation, nämlich des Buchstaben y. Verletzt das Patent. Jetzt noch weitere Ansprüche zu verletzen, wäre natürlich auch kein Thema. Ich nehme jetzt nicht ein Y fest, sondern ich nehme Uptime, stelle fest, wie lange läuft der Rechner schon, und baue diese Zusatzinformation in das Bild ein. Das ist dann Anspruch irgendwas. Anspruch 17 verletze ich dann auch noch gleich mit. Dadurch wird das Shell-Skript eine Zeile länger, das wollte ich mir hier jetzt sparen, wegen der vielen Tipparbeit. Das Div ist natürlich wichtig, denn solange ich nicht diffe, sondern nur TR mache, habe ich ja nicht detektiert, dass da jemand was eingebaut hat, dann verletze ich das Patent noch nicht. Worauf man auch noch achten muss, ist, das muss nicht unbedingt die Endfassung sein, die man beim FFII in diesem Topf findet. Deswegen waren die beim FFII so freundlich, die tatsächlich erteilten Patentansprüche als Grafikdatei ins Netz zu stellen. Die kriegt man nämlich nicht im Netz als Textdatei. Da gibt es dann eine Netzaktion OCR, erkenne deine Patente. Wer möchte, kann sich daran beteiligen. Wer also ein bisschen Rechenzeit übrig hat, kann da ein bisschen OCR betreiben. Dann kann man da drin nämlich auch grappen. Das ist vielleicht etwas angenehmer, dann eine Patentrecherche zu machen. Ja, also für jeden verletzten Anspruch gibt es einen Punkt und für jeden Anspruch, den die Bundesregierung verletzt, gibt es weitere 10. So, und naja, was machen wir mit den Programmen? Wir würden sie natürlich gerne unter GNU-GPL veröffentlichen. Dieses Shell-Skript, das ist sicherlich wert, dass man das, also immerhin verletzt es ein Patent, ne? Ist also sicherlich wert, dass man sich davon für seine eigene Software inspirieren lässt. Dann braucht man nicht diese mühselige Denkarbeit noch einmal zu überlegen, wie man eine PPM-Datei vielleicht modifizieren könnte. Ja, dann haben wir noch aufgerufen, ein bisschen Statistik zu machen. Wie lange hat das Lesen der Patentschrift gedauert und wie lange hat das Programmieren gedauert? Ist ja auch wichtig. Ja, und jetzt gleich werden wir zur Siegerehrung dieses ersten deutschen Patentverletzungsprogrammierwettbewerbs schreiten. Noch ein Hinweis, die Programme darf man natürlich nicht ausführen. Ich hätte es ja gerne demonstriert, wie dieses Programm läuft. Aber dann verletze ich ja ein Patent. Dadurch, dass ich es an die Wand werfe, so zu unserer Erbauung, verletze ich es nach der Version des Richtlinienvorschlags vom 20. Februar noch nicht. Nach der jetzt im Moment diskutierten Version würde selbst das schon das Patent verletzen, dass ich es hier einmal über den Bildschirm habe pushen lassen. Aber wenn ich es ausführen würde, würde ich es auf jeden Fall verletzen. Das heißt, Debuggen muss rein im Kopf stattfinden, bloß nicht ausführen, die Programme. Im Kopf. Ja, das geht jetzt. Ist mein Kopf technisch? Vielleicht. Kann sein. Es steht nirgendwo, was technisch ist. So, ihr seid dran.
Ist das linke oder das rechte? Hi!
Hi.
Ja, hi.
Hi. Na, wie war das Tanzen?
Ja, wir haben gar nicht getanzt. Aber ich habe das dann in der Tanzschule mit dem CFS-Patent erwähnt. Einer meint, das sei gar nicht so schlimm.
Hm, wie kommt ihr denn darauf?
Er meinte, es wäre nicht so schlimm, dass sie mit mir Schluss gemacht hätte. Das hätte in einer Linux-Fach, das CFS patentiert ist, das hätte in einer Linux-Zeitschrift gestanden.
Meint er zufällig diese hier?
Ah, ist das der Artikel?
Ja.
Und? Was steht drin?
Stell dir vor, du bist ein Huhn und liest: Legebatterien sind doch gar nicht so schlimm.
Was?
Hier steht zum Beispiel: Ein Patent auf eine Erfindung gleicht offenem Quellcode für Programme. Es zeigt, was dahinter steckt.
Zum Beispiel ein Digitaldatenverarbeitungssystem mit einer Zieldatenverarbeitungseinrichtung, die durch eine Nachrichtenübertragungseinrichtung mit einer Quellendatenverarbeitungseinrichtung verbunden ist und bei dem die Quelldatenverarbeitungseinrichtung eine Fernaufrufbereitstellungseinrichtung...
Boah, hör bloß auf damit!
Das glaubt doch der Autor wohl selber nicht, dass derartiges Geschwafel irgendwem nützt. Von wegen wie offener Quellcode.
Lass mich raten, der Artikel wurde von einem Nichtprogrammierer geschrieben.
Wahrscheinlich. Schon in der Überschrift heißt es: Kein Hindernis für freie Software.
Das sollte man vielleicht mal Microsoft erzählen, denn die hören, dass ihre laufenden Patentaktionen eh kein Hindernis für die freie Software darstellen. Hören Sie vielleicht wieder auf.
Du, wie stellt er sich das vor?
Moment. Hier steht zum Beispiel: Patentinhaber und Erfinder müssen nicht notwendig ein und dieselbe Person sein.
Stimmt. Steht hier: Ich programmiere eine freie Software. Jemand ganz anderer hält ein Patent darauf und zwingt mich, die Software wieder aus dem Netz zu nehmen.
Der Artikel schlägt aber auch vor, dass die Free Software Foundation Patente halten und verwerten solle.
Sollte man nicht denken, dass der Verfasser eines solchen Artikels etwas mehr Durchblick hat?
Eben. Es geht doch gerade darum, die Kontrolle abzugeben.
Hier steht: Um die Kosten zu decken, ist eine prozentuale Gewinnabschöpfung denkbar.
Das bedeutet Kontrolle der Stückzahl, also Umwandlung in proprietäre Software.
Schon wieder einer, der nicht verstanden hat, was freie Software eigentlich ist, aber glaubt zu wissen, wie man sie mit Softwarepatenten zwangsverheiraten kann.
Was schreibt er zu den Trivialpatenten?
Zum Beispiel Remote Shell.
Hier steht Design. Die Ausnahme. Befürchtungen, in Europa würden sich ähnliche Zustände durchsetzen wie in den USA, die schlicht alles patentieren, sind grundlos.
Remote Shell, Paletten mit Reitern, elektronische Einkaufswagen, Multitasking, MIME, Vererbung in Korba-Objekten,
Datumsangabe in E-Mail. Das hat diese Woche erst jemand entdeckt und bei einem Wettbewerb eingereicht.
Insofern stimmt's. Die Befürchtung, es könnte eine Patentierungspraxis wie in den USA entstehen, ist grundlos. Wir haben sie längst.
Genau. Momentan steht nur die Rechtsunsicherheit zwischen uns und einer Welle von Klagen.
Aber es geht ja nur darum, die Rechtsunsicherheit zu beseitigen.
Eben. Eigentlich ist gar keine neue Regelung geplant, denn es geht um eine Konkretisierung dessen, was ohnehin schon gängiges Recht ist.
Na, großartig.
Tja, der Artikel schlägt vor, die Programmierer der freien Software sollen eigene Patente anmelden.
Das hat aber schon mal jemand vorgeschlagen. Ich meine, das sei auf dem Linux-Tag 2000 gewesen.
Und wie soll das gehen?
Ganz einfach. Man gründet eine Schutzgemeinschaft Open Source Software e.V., deren Aufgaben in folgendem bestehen. Erstens, Überwachung der Anmeldung und Erteilungen. Zweitens, Dokumentation des Stands der Technik. Drittens, Warnservice bei der Gefahr von Patentverletzungen. Viertens, Einsprüche gegen eindeutig ungültige Patente.
Klar, das macht man ja auch einfach so nebenher.
Wie viele Mitarbeiter hat noch das deutsche Patent- und Markenamt?
Wer soll das bezahlen?
Fünftens, Information und Aufklärung der Betroffenen. Sechstens, Mitgliederberatung. Siebtens, rechtliche und finanzielle Hilfe für Mitglieder.
Ist das überhaupt zulässig? Gab es da nicht irgendein Gesetz, das nur Anwälte Rechtsberatung machen dürfen und dass nur Versicherungen finanzielle Hilfe anbieten dürfen?
Darüber hinaus gründen die Betroffenen gemeinsam eine Pool GmbH, die selbst Patente erwirbt und mit den großen Firmen kreuzlizenziert.
Alle gemeinsam eine GmbH? Wie war das nochmal mit dem Kartellrecht?
Ach was, wenn die bei Microsoft weggucken, werden sie das bei uns sicherlich auch tun.
Und dann braucht man nur noch die GNU GPL ein bisschen abzuändern und schon darf man bei dem Patentmonopoly mitspielen.
In Klammern, nur noch.
Und das soll die freie Software retten?
Einen Teil der freien Software.
Na, super!
Das geht doch völlig an der Realität vorbei. Wer hat das vorgeschlagen?
Ein Patentanwalt und übrigens erklärter Gegner der freien Software.
Ah ja?
Ja.
Oh Gott. Ein Kumpel von mir sagt übrigens, die freie Software nehmen wir doch gar keinen Schaden an Softwarepatenten.
Welcher von deinen Kumpels? Der von der FSF Europe?
Nee, der macOS-Fan, der mir meine Freundin ausgespannt hat.
Oh, seit wann verwendet der denn freie Software?
Hattest du ihm nicht mal GIMP gezeigt? Ist der umgestiegen?
Nee, seine Kunden verlangen CMYK und solange GIMP das nicht kann, kommt ein Umstieg für ihn nicht in Frage.
Nur darf es CMYK für GIMP leider nicht geben, weil CMYK ja patentiert ist.
Wie kann das eigentlich sein, dass sich die Bundesregierung so für Softwarepatente und damit gegen freie Software einsetzt? Steht nicht im Koalitionsvertrag, dass sie die freie Software fördern will?
Tut sie ja auch. Zum Beispiel fördert das Bundeswirtschaftsministerium freie Software zum Verschlüsseln.
Du meinst Sicherheit im Internet.de? Das wird gerade umstrukturiert. Überarbeitet.
Wieso wollen die das umstrukturieren? Das ist doch das erfolgreichste Portal in Deutschland, der Bundesregierung.
Der entscheidende Mann steht im Impressum nicht mehr drin.
Hey, was soll denn das bedeuten?
Keine Ahnung. Laut Impressum wurde die Mannschaft völlig ausgewechselt. Von der alten Truppe ist nur noch einer da. Und dessen Vertrag läuft im Februar aus.
Moment, stand nicht neulich im Netz, die wollten die Verschlüsselung mit insgesamt 16 Millionen Euro fördern?
Das war nur ein Missverständnis. Auf der letzten CeBIT wurde eine CD mit freier Verschlüsselungssoftware und gedrucktem Handbuch verteilt. Auf der kommenden wird es vom Ministerium aus nicht einmal mehr eine CD geben.
Und der Bundestag? Müsste nicht sowieso eigentlich der die Gesetze machen? Was ist damit?
Der wurde nicht gefragt. Das deutsche Justizministerium spielt in Brüssel den Patentierbarkeitsengel. Der Bundestag darf das dann hinterher nur noch umsetzen.
Das sind ja völlig neue Aspekte von Gewaltenteilung.
Was sagt denn der Unterausschuss? Neue Medien dazu?
Der soll aufgelöst werden. Stand neulich im Netz.
Und die in Brüssel? Enthält nicht das sechste Rahmenprogramm zur Forschungsförderung eine Aussage, dass freie Software bevorzugt gefördert werden soll?
Stimmt, auf der einen Seite wird gefördert, auf der anderen abgesägt.
Genau wie bei IBM. Auf der einen Seite lassen Sie sich für Ihr Linux-Engagement feiern, auf der anderen Seite drängen Sie mit am stärksten auf die Einführung von Softwarepatenten in Europa. Die sind halt groß genug, um sich ein derartiges doppeltes Spiel leisten zu können.
Genau wie die Bundesregierung, nur mächtiger.
Mhm. Da ist MS aber wenigstens ehrlich. Die machen keinen Hehl daraus, dass sie Softwarepatente einsetzen wollen, um die freie Software einzustampfen. Das stand schon in den Halloween-Dokumenten und Steve Ballmer hat es auch noch einmal auf der Eröffnungsrede der CeBIT 2002 gesagt.
Wieso hält eigentlich Steve Ballmer eine Eröffnungsrede auf einer deutschen Messe?
Frag mich nicht.
Also mir reicht's jetzt. Ich gehe nach Berlin und sag dort meine Meinung.
Hey, ich habe gehört, es gäbe da so eine Patentparty. Vielleicht kann man sich ja dran beteiligen.
Ich nehme auf jeden Fall an einem Patentverletzungsprogrammierwettbewerb teil.
Zu spät. Einsendeschluss war heute um 22 Uhr. Aber gleich kommt die Siegerehrung.
Aber nicht vor der Werbung.
Fangt alle mit dem Rauchen an, dann könnt ihr Kippen kaufen, dann könnt ihr weiter rauchen, dann ist euer Geld weg. Happy Cancer macht aus jedem ein Happy Dancer. Ohne Ausreden.
Hallo? Hallo?
Was denn?
Kann ich Sie?
Das ist unsere Werbung hier.
Kann ich Sie vielleicht mal kurz etwas fragen?
Sicher. Worum geht's?
Die EU-Gesetzesrichtlinie zum Tabakwerbeverbot wurde ja von der deutschen Bundesregierung wieder zu Fall gebracht.
Ja, genau.
Das ging deswegen, weil die Harmonisierungsbegründung für die Richtlinie nur vorgeschoben war.
Ja, genau.
Und wie ist das mit anderen Gesetzesrichtlinien? Könnte es eventuell sein, dass auch da die Sache mit der Harmonisierung nur vorgeschoben ist?
Ja, sicher.
Und könnte man die eventuell auf gleiche Weise zu Fall bringen?
Das kommt darauf an. An was für eine Richtlinie denken Sie speziell?
Oh, an die Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen. Es müsste doch möglich sein, auch diese Richtlinie zu Fall zu bringen. Denn auch da ist die Harmonisierung nur vorgeschoben.
Aber wer profitiert denn von dieser Richtlinie?
Die Patentjuristen und ein paar amerikanische Großkonzerne.
Sehen Sie? Und was glauben Sie wohl, für wessen Interessen sich die deutsche Bundesregierung in Brüssel stark macht?
Stimmt, das scheint nicht gerade sehr aussichtsreich. Aber was soll man sonst machen?
Die Leute wachrütteln.
Thank you.
So, Siegerehrung. Ja, der erste deutsche Patentverletzungsprogrammierwettbewerb ist gelaufen. Der zweite wird wahrscheinlich, ja genau, ein zweiter kündigt sich bereits an. Der FFII hat angekündigt, einen weiteren Patentverletzungsprogrammierwettbewerb auszurufen, wahrscheinlich zur nächsten CeBIT. Details werden im Web bekannt gegeben unter patinfo.ffii.org. Leicht zu merken, patinfo.ffii.org. Ja, der letzte deutsche Programmierwettbewerb zum Thema Patentverletzung wird natürlich dann irgendwann vielleicht stattfinden. Hoffentlich können wir es noch verhindern. Wenn er stattfindet, wird die Teilnahme für alle Programmierer verpflichtend sein und auch die Preise werden etwas anders geartet sein, nämlich zum Beispiel Klagen durch die entsprechenden Patentinhaber. Ja, zunächst mal zu der freiwilligen Statistik. Es sind also relativ wenig Daten zu dem Thema eingereicht worden. Wahrscheinlich möchten Leute halt nicht so viel von ihrer Persönlichkeit preisgeben, das ist in Ordnung. Dafür die, die abgegeben wurden, erzeugen ein erstaunlich einheitliches Bild. Also ich habe es jetzt nicht statistisch ausgewertet richtig, aber es ist ziemlich eindeutig ein Faktor 5. Lesen der Patentschrift dauert 5-mal länger als das Schreiben eines Programms, das die Patentschrift verletzt. Wohlgemerkt, Schreiben des Programms, das dann hinterher läuft, beziehungsweise nicht läuft, denn wir wollen uns ja nicht strafbar machen. Nein, der ist absichtlich aus. So, wir haben dann lange überlegt, was wir für Preise verteilen möchten. Wird sich ja so anbieten, 1 Million Euro oder so, aber das war uns nicht originell genug. Außerdem, wenn wir das Geld hätten, dann könnten wir es ja vielleicht dazu einsetzen, bessere Gesetze zu kaufen, aber dann wäre ja der dann wäre ja dieser Wettbewerb überflüssig. Das heißt, als nächstes denkt man dann vielleicht an ein edles Gefäß, aus dem man edle Flüssigkeiten zu sich nimmt, also einen Pokal. Ich brauche gleich eine Steckdose, um den Pokal zu reparieren. Bei Softwarepatenten denke ich weniger daran, edle Getränke zu mir zu nehmen, sondern mehr an die andere Richtung des menschlichen Stoffwechsels. Und deswegen haben wir uns also Folgendes einfallen lassen. Also gewissermaßen das Antiteilchen des Pokals. Einen Moment, ich habe es auch nochmal in ganz groß, damit wir das auch alle sehen. So, also der erste Antipokal. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich die interessante Datei gerade rausgeschmissen. So. Wir fangen an mit dem dritten Platz. Der geht mit 11 Punkten an Jörn Engel. Befindet er sich zufällig hier im Raum? Nein? Jörn Engel hat es also geschafft, er hat als einziger Patentbeschreibungen in 3 Sprachen abgegeben. Also nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern außerdem noch in Plattdeutsch. Und unter seinen Patenten befindet sich zum Beispiel eins, mit dem man viele Funktionen von Feind abdeckt. Moment, wo haben wir es? Ne, das war das andere. Haben wir gleich. So, die Beschreibung. Zugriff auf Dateien anhand des Dateinamens und mindestens eines weiteren Suchkriteriums. Die Detailansprüche listen verschiedene Suchkriterien und Rückgabewerte, die einer Datei eindeutig kennzeichnen. Anspruch 1, find-name-readme-user-att. Fertig. Ja, also Find, Name der Datei, Zusatzinformationen, wem das Ding gehört, reicht, ist verletzt. Anspruch 2 gleich mit, weil man ja die Pfadangabe, die dann eindeutig eine Datei identifizierten, zurückbekommt und so weiter. Also herzlichen Glückwunsch an Jörn Engel für den 3. Platz. So, damit kämen wir zu Platz 2. Der geht an Andreas Rudert. Befindet er sich hier unter uns? Auch nicht, schon geflohen. Andreas Rudert hat nicht nur den 2. Platz gemacht mit 42 Punkten. Nein, er hat außerdem 42 Punkte gemacht. Also nicht etwa 43 oder 41, sondern 42. Dann hat er noch den 1. Preis bekommen, weil er sich nur wenige Minuten nach der Bekanntgabe des Wettbewerbs bereits gemeldet hat mit seinen Patenten. Und unter seinen Patenten befindet sich ein besonders interessantes, nämlich E-Mail. So, Moment, ich muss mal eben gucken. Ich darf hier jetzt nicht Feind einsetzen, das würde ich am Patent verletzen. Nee, ist auch wieder das Falsche. Da ist es doch. So, Hauptanspruch, nee, das war das andere. Ich finde es noch. Hauptansprüche. Suche nach Daten oder Referenzen auf Daten mit einem Verfügbarkeitszeitraum in einem verteilten System. Browser oder beliebiges anderes Programm, das Daten aus einem verteilten System mit ihrem Verfügbarkeitszeitraum anzeigt. Archivierung von Daten eines verteilten Systems zusammen mit einem Verfügbarkeitszeitraum. Naja, ein Programm, also eine Möglichkeit, es zu verletzen, ist, man empfängt eine E-Mail und speichert sie ab. Ne, dann kriegt man ja aus einem verteilten Netzwerk Daten mit einem Verfügbarkeitszeitraum, nämlich die Date-Header-Zeile, und dann speichert sie ab und dann kann man danach auch suchen, wenn man das richtige E-Mail-Programm verwendet. Das wird aber in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil es halt patentiert ist. Eine andere Möglichkeit, es zu verletzen, ist zum Beispiel dieser Befehl, also diese beiden Befehle hintereinander ausgeführt, cvs-add-kb-myfile.doc, cvs-commit-myfile.doc. So, auch das wird es also demnächst ins Klo gehen. Platz 2 für Andreas Rudert. So, damit kommen wir zu Platz 1. Und der geht an Roland Stigge mit 58 Punkten. Ist der jetzt anwesend? Ja? Ja, komm. Du darfst dir gerne selbst ein Patent aussuchen, das du hier dann vortragen möchtest. Du hast ja genug da. Ich habe auch alle Einsendungen hier. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 1, was soll es sein?
Ach, dann nehme ich den Fortschrittsbalken. Der war nicht so schwierig zu analysieren, aber wie gesagt, das Durchlesen hat immer eine ganze Weile gedauert von den ganzen Patenten, wie der Peter hier schon erwähnt hat. Und bei mir geht die Statistik eher noch weiter auseinander. Das komplette Durchlesen mit den Gesamtbeschreibungen, mit allen Ansprüchen zusammen, das ging dann bei mir in Richtung 2 Stunden doch schon eher, um das wirklich alles verstanden zu haben. Die Realisierung der Quelltexte, manche waren auch ein bisschen länger, das waren dann manchmal nur 5 Minuten oder so. Also das, so, wie kann ich jetzt hier mal ein Beispiel zeigen? Ja, also den Hauptanspruch habe ich hier schon mal, achso, das sieht man ja gar nicht. Einfach aufgeschrieben auf Deutsch, also eben der allgemeine Fortschrittsbalken in einer verallgemeinerten Version von IBM patentiert, dass man das Ganze nämlich nicht nur in horizontaler, sondern auch in vertikaler Richtung anordnen kann und die Symbole, die innerhalb dieses Fortschrittsbalkens dargestellt sind, eben auch in beliebiger Reihenfolge verschwinden oder hervorzaubern kann. Ansonsten ja, ist der Fortschrittsbalken eigentlich immer noch der Fortschrittsbalken, bloß man sollte ihn eben nicht verwenden in seinen eigenen Programmen, wenn man sie eben nicht patentiert. Ansonsten hat der Wettbewerb viel Spaß gemacht und ich möchte mich eben bedanken.
Der Code? Ach so, Moment, kommt schon. Halt! So, Moment, ich suche noch. So, ich möchte noch gerne kurz die Siegerurkunde vorführen. So, also die nachstehend eindeutig identifizierten Lebensform wird aufgrund ihrer besonderen Verdienste um das Softwarepatentwesen der erste Preis im ersten deutschen Patentverletzungsprogrammierwettbewerb verliehen. Wir haben da noch einige wichtige Hinweise. Das zeichne ich als Dr. Renat Peter Gerwinski, Essener Linux User Group, Patentprogrammierwettbewerbshauptverantwortlicher. Ich muss ja Titel sammeln. Patentverletzungsprogrammierwettbewerbshauptverantwortlicher. Jawohl. So, damit sollte, wenn ich die Zahlen vorhin richtig gedeutet habe, meine Uhr zeigt hier zwar was anderes an, aber nach dem müsste jetzt eigentlich unsere Zeit rum sein. Ich möchte dann als letzten Punkt noch auf die deutsche, ja, auf den Nulltenpreis hinweisen, denn der geht natürlich an die deutsche Bundesregierung. Denn sie hat, zum einen hat sie jede Menge Punkte eingespielt, nämlich für jedes verletzte Patent 10. Ist zufällig jemand von der Bundesregierung anwesend? Ja, klar. Schade, wir hätten nämlich extra noch einen vierten Pokal, Antipokal, zu dem Thema. Ja, Moment, machen wir es. Also wir werden uns einen Termin beim Bundesjustizministerium geben lassen, um den nullten Preis des Wettbewerbs an eine dazu ermächtigte Person zu überreichen. Dabei möchten wir dann auch noch mal ein Ständchen bringen. Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, den Flügel mit in das Justizministerium zu nehmen. Der wird wahrscheinlich hier drin gebraucht oder so, den können wir nicht so raustragen. Aber vielleicht kann ja jemand singen. Der kann sich dann gerne bei uns melden. Wir haben einen vierstimmigen Chorsatz, den möchten wir dann also gerne unserer Justizministerin vorsingen in voller Länge. Das sind, ich glaube, 5 Strophen oder 6. Die Gedanken sind patentiert. Ich denke, das sollte sich machen lassen. Bis dahin können wir wahrscheinlich noch sehr viel mehr Patente auf den Tisch legen, damit die Bundesregierung wenigstens weiß, was sie da alles verletzt und wofür sie den Preis eigentlich kriegt. Der FFII hat auch noch jede Menge gedrucktes Material, das wir alles gerne den Politikern zeigen möchten. Ja, ansonsten sei noch mal darauf hingewiesen, der FFII braucht unsere Unterstützung, wenn es darum geht, Softwarepatente und ihre kleinen Geschwister in Europa zu verhindern. Also DMCA ist sicherlich hart, soweit wie es ist. Softwarepatente sind nach unseren Analysen noch härter, nur noch nicht so weit, dass man es wirklich merkt. Das wird aber kommen. Und sie sind auch ein Mosaikstein in diesem TCPA-Geflecht. Also ich hoffe, dass wir uns, wenn wir uns wiedersehen, dass es aus einem erfreulicheren Grund sein wird. Ansonsten möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei all denen, die das hier möglich gemacht haben, nämlich als erstes bei den Teilnehmern des Programmierwettbewerbs. So, dann bei meinen Freunden, die hier mit mir auf der Bühne das gemacht haben, bei Edwin Holt, Eike Lange und Roland Goretzki. Kommt nochmal. So, dann nicht immer zu sehen, aber immer mit dabei, unsere Technik, Benedikt Wildenhain, Kurt Gramlich und René Engelhardt. Kommt euch auch nochmal. So, dann einige Leute, die jetzt nicht hier mit dabei sind, die aber mit vielen, vielen Stunden Hintergrundarbeit hier mit dabei waren. Zum Beispiel diese Pokale, die haben wir selbst gebastelt, das war ziemlich viel Arbeit. Ich bedanke mich dafür dafür und für wichtige, vielleicht ganz kurze, aber doch sehr wichtige Ideen bei Anja Gerwinski, Enrico Weigelt, Johannes Hüsing, Markus Gerwinski und Thomas Konze. Ja, dann unentbehrliche Hintergrundinformation kommt vom FFII, denn diese Patente, die wir da so schön lesen können, die hat jemand ins Netz gestellt. Und vom FFII waren jetzt hier mit dabei, direkt oder indirekt, André Rebentisch, Holger Blasum und Hartmut Pilch als derjenige, der diese ganzen Sachen sozusagen zusammenhält. Herzlichen Dank. So, ein weiteres Dankeschön an unsere spontanen Chorhelfer. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei, wenn es dann ins Ministerium geht. Dann müssen wir den Termin so abstimmen, dass wir alle können. Ne? Vielleicht kommt ja noch jemand mehr. So, damit weiterhin ein schönes 19C3. Und wir verabschieden uns mit einem gerappten Softwarepatent. Bitte schön. Welchen Code? Code vom ersten Platz. Moment. Oh, muss ich noch zählen? Es ist durch 10 teilbar. Code vom ersten Platz. Moment, machen wir ihn. Ja, ist kurz. Ist ganz kurz. Ja, ja, ja. Bin schon dabei. Moment. Oh, der ist lang. Ist das? Ist das falsch? Nehmen wir das andere. Moment. Welches möchtest du? Nummer 3? Da.
Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es sich wirklich rappen lässt. Es handelt sich dabei um das EP04385711B1. Die Patentansprüche. Erstens. Ein Verfahren zur lokalen Cache-Speicherung von Daten. Einer Datei bei einer fernliegenden Dateninstallation. Wobei die Datei bei einem Dateiserver gespeichert ist mit den Schritten. Wenn die fernliegende Dateninstallation anfangs anfordert, die Datei zu öffnen, anfordern, dass der Dateiserver die Datei öffnet. Und wieder Gewinn von Daten von der Datei, von dem Dateiserver zu der fernliegenden Datenendstation. Aktualisieren der wiedergewonnenen Daten bei der fernliegenden Datenendstation und die Daten der Datei bei dem Dateiserver zu aktualisieren. Wenn die fernliegende Datenendstation anfordert, die geöffnete Datei zu schließen und wenn keine andere fernliegende Datenendstation angefordert hat, dass der Dateiserver die Datei öffnet, aufrechterhalten der wiedergefundenen Daten der Datei bei der fernliegenden Datenendstation, ohne von dem Dateiserver anzufordern, die Datei zu schließen und ohne die aktualisierten Daten zu dem Dateiserver zu schicken. Wenn die fernliegende Datenendstation verlangt, die geschlossene Datei erneut zu öffnen und wenn keine andere fernliegende Datenendstation angefordert hat, dass der Dateiserver die Datei öffnet, seit die fernliegende Endstation, hier ist ein Fehler drin, die fernliegende Endstation anforderte, die geöffnete Datei zu schließen, verwenden der aufrechterhaltenen Daten, ohne von dem Dateiserver anzufordern. Dort fehlte wirklich Daten an Endstation.
und ohne Daten von der Datei, von dem Dateiserver wiederzugewinnen. Wobei, solange keine andere fernliegende Datenendstation von dem Dateiserver angefordert hat, die Datei zu öffnen, alle Anforderungen von der fernliegenden Datenendstation, die Datei zu schließen und dann die Datei nach der Anfangsanforderung an den Dateiserver zu öffnen, lokal bei der fernliegenden Datenendstation bearbeitet werden. Selbst wenn die wiedergewonnenen Daten bei der fernliegenden Datenendstation aktualisiert worden sind. EP04385711B1, Patentansprüche Nummer 1.
Ich glaube, das geht überhaupt nicht anders, als dass man den unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz von dem Peter mal richtig applaudieren. Was der in der letzten Zeit da reingesteckt hat, ist einfach unglaublich. Dankeschön. Okay, ein letzter Dank noch an die drei Linux-Gruppen, die das ein bisschen mit unterstützt haben, von Essen, Luke Graf und die Luke OWL. Dankeschön und noch viel Spaß hier. Tschüss.